Ganz herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer vom Podcast Dedadet auf dieser 69. Folge. Schön, seid ihr wieder dabei. Auf dieser 69. Folge haben wir begrüßen Thomas Trüb. Der Thomas Trüb wird sich in den kommenden 2 Stunden selber vorstellen. An dieser Stelle möchte ich euch bitten, dem Podcast Dedadet auf Spotify und auf Apple Podcast eine 5-Sterne-Bewertung zu geben und ihn euren Freunden und Verwandten weiterzuleiten. An dieser Stelle will ich nur mehr länger. Ich wünsche eine gute Unterhaltung mit dem Thomas Trüb. Los geht's! Also Thomas, schön, dass es geklappt mit dieser Podcast-Aufnahme hier bei dir in Luzern. Schön, nimmst du dir Zeit.
Freue mich auch drauf, bin gespannt.
Sehr gut. Was beschäftigt dich aktuell so?
Ja gut, also ich glaube, wie alle normale Bürger beschäftigt uns wahrscheinlich die Weltlage ein bisschen mit den kriegerischen Auseinandersetzungen in Europa. Situation im Mittleren Osten, mit Tensions in Asien, also unter dem leben in einer unruhigen Welt. Also auf der Makroebene muss uns das in hohem Maß beschäftigen. Und auf der Mikroebene in einem kleinen Mikrokosmos mit Familie, Freunden und Aktivitäten beschäftigt mich. Vorwiegend die Stiftung, die ich führe.
Mhm. Wir kommen darauf zurück, wenn du das schon ansprichst, würde mich natürlich interessieren, was machst du dir für Gedanken aktuell so jetzt auf Makroebene?
Gut, die Frage Nummer 1 ist ja, oder wie das eskaliert, das Ganze. Ich glaube, Ukraine wird nicht eskalieren, dort wird es aber eine unschöne Lösung geben. Ich glaube nicht, dass die Ukraine allen Menschen in der Lage sein wird, alles besetzte Land wieder zurückzuholen. Das kann man nicht vorstellen. Es wird also eine Verhandlungslösung geben. Mhm. Das wird für Unruhe so in Europa. Das ist nicht mein grösstes Problem. Mit der Osten dort gibt es eine Eskalationsgefahr, weil der Herr Netanyahu oder sich will an der Macht halten und sich nur noch an der Macht halten, indem er quasi Auseinandersetzungen mit seinen Nachbarn provoziert. Das ist sicher gefährlich, aber ich glaube, auch dort, wenn ich mir Israel anschaue, wenn ich die Bevölkerung in Israel anschaue, die haben oder die Schnauze voll von Netanyahu. Also kann man nur hoffen, dass es dort bald Neuwahlen gibt, dann ist das Problem auch relativ wieder einfach lösbar. Allen Ernstes, die grössten Gefahren für mich sind gibt es in Asien, also Südkorea, Nordkorea, weil dort gibt es viele Tensions, gibt viele Spannungen. Und Nordkorea scheint mir doch in hohem Maß unberechenbar zu sein. Also dort besteht aus meiner Sicht oder die grösste Gefahr, dass irgendjemand mal auf den roten Knopf drückt. Oder? Und, oder was das für Konsequenzen hat, wissen wir nicht ganz genau. Aber wir wissen, wir müssen uns eigentlich damit auseinandersetzen, dass eines Tages etwas passieren wird. Und das Unschöne daran ist, oder wenn das passieren sollte, ist die Chance gross, dass die ganze Welt ausgelöscht wird. Das ist etwas, was einem logischerweise muss zu denken geben. Und man kann nur hoffen und beten, dass es nicht dazu kommen wird.
Mhm. Du siehst Gefahr in Asien, erachtest du die als grösser als im Nahen Osten?
Ja, eindeutig. Nahen Osten, weil dort alle Menschen, es hat niemand Interesse daran, dass das eskaliert. Oder wirklich niemand. Also, ich sage, Ausnahme von Herrn Netanyahu, der sich so an der Macht halten kann und von ein paar extremistischen Splittergruppen selbstverständlich auf der anderen Seite. Aber eigentlich die grossen, starken Mächte von Saudi-Arabien, Iran, die sind nicht interessiert, dass sich die Region destabilisiert. Mhm. Oder von dort her befürchte ich dort nicht allzu viel. Sie werden sich lokal Köpfe einhauen, aber das haben sie schon immer gemacht. Während in Südpazifik dort, glaube ich, oder dort herrscht am meisten vor.
Mhm. Bezüglich Iran, der Iran involviert sich jetzt auch immer wie stärker, nachdem Israel ja vermeintlich die Botschaft von ihnen in Syrien.
Gut, also natürlich behauptet sie, dass sie jetzt zurückgeschlagen und irgendetwas müssen sie nur schon wegen dem eigenen Volk machen, logischerweise. Oder, aber nochmal, die könnten ja mit ihren Vasallen, die sie haben, im Irak, im Libanon, in Syrien, könnten die Flächenbrand verursachen, Iran. Aber die können allen Ernstes auch kein Interesse daran haben, oder? Weil die Vasallen, die brauchen es, um sich selber zu schützen, oder? Und die haben auch nichts zu gewinnen, wenn es dort zum Flächenbrand kommt. Ja. Also, Von dort her glaube ich nicht, dass die so wahnsinnig sind, dass die dort werden irgendwie eskalieren lassen. Glaube ich nicht. Es wird ein paar vereinzelte Schläge geben. Man muss sich ein bisschen revanchieren, aber es gehört zu den Spielregeln dort, dieser Gegend.
Was hast du das Gefühl, wie wird sich dort das Interesse von Amerika verlagern, eventuell mit den Wahlen, je nachdem, was dort passiert? Geht in Hinblick auf Taiwan und China und die Situation dort von Israel, von der Ukraine weg?
Gut, ich meine, das Hauptinteresse von Amerika, Obsession ist China logischerweise, oder? Weil China ist oder auf dem Wachstumspfad. China ist bei Amerika zu beflügeln wirtschaftlich. Oder das ist für sie das Thema Nummer 1, unabhängig davon, ob Herr Biden oder Herr Trump gewählt wird. Das ist für beide das Thema Nummer 1. Und ich glaube, es ist nicht recht, dass sie ihre Tension irgendwie noch im Mittleren Osten und in Europa haben. Mit den beiden Auseinandersetzungen, die sie ja indirekt auch ein bisschen involviert sind. Sie unterstützen die Ukraine, sie unterstützen Israel. Ich glaube, sie werden sich lieber auf den Fernen Osten konzentrieren, weil das ist für sie quasi die Schlacht. Aller Schlachten ist quasi, wer wird in 10, 20 Jahren Nummer 1 auf dieser Welt.
Wie blickst du auf die Situation neben Nordkorea, die ja immer schwer einzuschätzen ist, glaube ich? Wie blickst du auf die Situation mit Taiwan und das Verhältnis von...
Also gut, das ist klar, also Chinas Selbstverständnis ist klar, das ist, gehört zu China, ja. Und die Wiedervereinigung, die wird kommen. Ich bin sicher, die kommt eines Tages. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass das durch eine kriegerische Auseinandersetzung passieren wird. Okay. Weil China, also muss man ja immerhin sehen, die Geschichte anschaut, die sind noch nie oder unterwegs gewesen, kriegerisch in anderen Ländern. Oder noch egal, so in den letzten 50 Jahren nicht. Also, und die haben eine andere Philosophie, oder? Und die Philosophie heisst quasi umgarnen. Man muss irgendwie ein bisschen Druck aufsetzen, muss aber versuchen, auch quasi Sympathie zu gewinnen beim taiwanesischen Volk. Ich glaube, das ist ihre Strategie. Und sie können versuchen, sie wirtschaftlich zu isolieren, logischerweise. Ich glaube, die werden das mit Softpower versuchen. Ja. Ich glaube nicht, dass die dort je werden einmarschieren will. Auch dort, der Preis, den die Chinesen müssen zahlen, wäre viel zu hoch. Ja. Und ich glaube auch nicht, dass das Volk bereit wäre, einen Preis zu zahlen. Das ist für mich unvorstellbar. Oder? Weil die chinesische Macht basiert darauf, dass sie den Jungen Jobs gibt und die Jobs mit genügend Zeit verbunden sind, damit sie konsumieren können. So das funktioniert quasi so ein Staatengebilde. Das ist im Moment, haben sie ein bisschen Probleme damit. Mhm. Darum glaube ich, oder können die nicht ihre Augenmerk nach Taiwan richten, weil das würde in der Art Kollateralschäden in China geben, oder? Das würde die Wirtschaft um Jahrzehnte zurückwerfen. Darum glaube ich nicht, dass dort etwas passieren wird, weil es muss allzu stark beschäftigen.
Und Nordkorea, hast du nicht das Gefühl, China hat im Griff? Nordkorea ist massiv abhängig von China und von Unterstützung und vom Goodwill von China.
Nein, ja und nein. Ja, China hat natürlich einen starken Einfluss, oder? Ja. Aber Nordkorea ist nicht wirklich ein Vasall, oder? Nordkorea ist unzuverlässig. Oder? Und China oder ist auch sehr bedacht darauf, oder dass Ruhe herrscht auf dieser Welt. Ja. Oder? Also am liebsten, oder Unruhe sind immer schlecht. Oder? Und von dem haben sie am meisten Angst, was Korea anbelangt. Oder? Dass es dort mal eine riesige Flüchtlingswelle gibt aus Nordkorea aus. Und die nächste Grenze ist China. Und dass die auf einmal von Millionen von Koreanern überschwemmt hat, das ist ihr grösste Sorge. Oder? Und das ist mit der Grund, warum die das Korea versuchen, einigermaßen zu stützen, damit das irgendwie in sich geschlossenes Gebilde bleibt. Werden sicher versuchen, Einfluss zu nehmen darauf, was die mit den Waffen machen. Aber es ist nicht so, dass sie die unter Kontrolle haben, oder? Weil das ist wirklich, das ist derart autistisches, in sich abgeschlossenes Regime, das zwar unter Einfluss von China steht, aber nicht unter Kontrolle von China ist. Mhm.
Und der Einfluss von China in Afrika, das ist für das...
Ja gut, der ist natürlich gross. Ja. Also das ist absolut klar, das muss man auch sehen. Ich meine, das hat die ganze Welt verschlafen. Ich meine, die Chinesen gehen nach Afrika, oder ohne viele Fragen zu stellen, und investieren in die Infrastruktur, die die Afrikaner, den Kontinent braucht, um sich wirtschaftlich zu entwickeln. Und die Chinesen machen das, oder? Natürlich müssen die Afrikaner einen gewissen Preis zahlen. Der Preis kann relativ hoch sein, aber dort hätte es schon längstens müssen Initiativen geben von Europa und von Amerika, oder um den afrikanischen Kontinent zu bemühen.
Du bist ja schon viel früher Visionär eigentlich auf Afrika.
Ja. Für Medien, oder? Weil das ist für mich, das ist, ich bin ja als Pionier unterwegs gewesen, bei der Öffnung von Ost-Zentraleuropa Anfang der 90er Jahre. Und habe dann eigentlich 20 Jahre später das Gleiche erlebt in Afrika. Also ich habe den Dario, also unser Sohn, der hat an der SOAS studiert in London, das ist School for Oriental and African Studies. An dieser Schule lernt man quasi die Welt nicht aus eurozentrischer Sicht zu betrachten, sondern quasi einen 360 Grad Winkel aus afrikanischer Sicht, asiatischer Sicht. Und da sieht die Welt immer etwas anders aus. Und dann hat man gesagt, komm doch mal mit, ich muss jetzt hier mal etwas Afrika zeigen. Und das ist mich dort hingegangen mit Dario. Und dann habe ich das in der Pakt, wie damals in den 90er Jahren in Osteuropa, Zentraleuropa aufgegangen ist. Das war eigentlich die gleiche Ausgangslage, das war ein riesiger Kontinent. Und als ich das erste Mal dort war, hat das Internet, glaube ich, eine technische Verbreitung von etwa 4% der Bevölkerung, hat Access gehabt, Internet. Aber irgendwie ein Abonnement hat irgendwie 150 Stutz gekostet pro Monat, also nur für absolute Eliten und verschiedene zugänglich. Da habe ich gesagt, das ist ja ein irrer Markt, der da kommt, oder? Weil irgendwann mal in 10 Jahren haben die alle logischerweise 4, 5G Access, die ganze Bevölkerung dort. Und folglich lohnt es sich einmal, sich ein bisschen aktiv zu bewegen in Afrika und so, dann in Afrika anfangen, digitale Plattformen zu bauen in verschiedenen Ländern. Und das ist heute ein relativ grosses Unternehmen geworden. Und von dort her, ja, habe ich damals Afrika kennen und schätzen gelernt.
Mhm. Wie gross ist heute der Anteil von Linien in Afrika noch?
Du meinst umsatzmässig oder? Oder was Ringe besitzt dort?
Ja, beides.
Nein, also Ringe gehört das jetzt zu 100%. Die haben das 22 Jahre mit der südafrikanischen WM und heute ist das 100% Ringe.
Ja. Und wie muss man sich das Geschäft von Ringe vorstellen?
Ich kann das auch nicht beurteilen, oder? Das hat er nicht im Detail ausgewiesen. Aber ich weiss, dass sich das relativ gut entwickelt, dass sie im Bereich von Kleinanzeigen, das ist eine Spezialität von Ringe, Kleinanzeigen, Jobmarket, Real Estate, so sind sie führend in Sub-Sahara-Afrika und haben ein paar absolut spannende Content-Plattformen wie Pulse, die sie in verschiedenen afrikanischen Ländern ausrollen. Also, die haben eine sehr starke Position auf dem Markt und ich glaube, wer dort heute eine starke Position hat, der wird sich in den nächsten Jahren sehr darüber freuen.
Mhm. In welchen Ländern bist du überall in Asien tätig gewesen? Du bist auch dort?
Ja, da sind wir in Vietnam, China, Philippinen, Indonesien, Hongkong. Aber Asien war immer etwas Spezielles gewesen. Das war nämlich immer eher ein Hobby gewesen, weil wir haben immer gewusst, bei Ringe, wir werden dort nie können ganz grosse Geschäfte machen, weil die Rechtslage das nicht zulässt. Oder?
Ja.
Das gibt mit Ausnahme von Hongkong, oder hat es damals, das ist der einzige Ort, wo du können, wirklich eine eigene Firma haben konntest, und Aktienmehrheiten haben. Und alles andere sind so Kooperationen, und die finden alles in einem grauen Umfeld statt, oder also mit Rechtsunsicherheit verbunden. Und darum haben wir uns eigentlich nie auf grosse strategische Akquisitionen eingelassen, sondern haben eigentlich eher opportunitätstrieben ein paar Sachen gemacht, die relativ riesig, also wenig Investments bedeutet hat und aber gute Möglichkeiten gezeigt hat. Also, so haben wir in Asien immer funktioniert, aber Asien war nie ein grosser Geschäftsbereich für ihn.
Ist die Rechtssicherheit so unterschiedlich im Vergleich zu Afrika?
Ja, in Afrika kann ich morgen eine Firma gründen oder dann kann ich eine Mehrheit haben, das ist alles Rechtssicherheit. Oder weil die alle noch, oder Kolonialmächte haben ein paar Sachen hinterlassen, die verhebt, oder also ein Rechtssystem zum Beispiel, funktioniert relativ gut, nicht in anderen Ländern, aber so in den Vorzeigeländern, Ghana, Kenia und so, das ist überhaupt kein Problem.
Ja.
Und dort habe ich eine Rechtssicherheit und bin geschützt als Investor und so. Und das bin ich in Asien, insbesondere im Medienbereich, das nicht.
Ja, spannend. In, In Asien bist du jetzt so vermehrt, soweit ich weiß, mit deiner Stiftung tätig.
Ja. Ja. Ja.
Wo? Ähnliche Länder, wo du
vorher... Nein, also angefangen mit Vietnam. Vietnam ist schon mein Lieblingsland in Asien. Ja. Dort bin ich, haben wir als erstes angefangen, Anfang der 50er Jahre. Mit Publikationen, da ist China gekommen, da ist alles gekommen. Aber Vietnam habe ich einfach wirklich gerne bekommen. Das ist für mich meine zweite Heimat, und da sind viele Freunde dort. Und ich war immer fasziniert von dem Land, von den Leuten, von der Geschichte, von der Kultur. Und durch die Tatsache, dass ich dort früh angefangen habe mit Berufsaktivität, habe ich dann die Affinität bekommen. Und was darum gegangen ist, mit meiner Familie darüber zu diskutieren, dass wir gerne eine eigene Stiftung gründen, ist mir eigentlich klar gewesen, dass wir dort anfangen, weil ich das Land schon gut kennt haben. Und zweitens klar gewesen, dass das im Bildungsbereich stattfinden muss, weil Bildung letztendlich das A und das O ist, um quasi Menschen aus der Armut zu führen. Also so sind wir dazu gekommen, dass wir in Vietnam angefangen haben, und heute sind wir in Vietnam, wir sind in Myanmar, da sind wir jetzt aber on hold. Aufgrund der blinden Situation können wir nicht aktiv sein. Wir sind in Bhutan tätig, wir sind in Malaysia tätig, wir sind in Kambodscha und Laos angefangen in den letzten zwei Monaten. Und jetzt im nächsten Jahr will ich nach Afrika gehen. Die Idee ist, dass wir dort innerhalb von drei Jahren in 5-6 Ländern unterwegs sein werden.
Okay, wir kommen dann darauf zurück. In Vietnam, wie ist Vietnam? Wie muss man sich Vietnam vorstellen?
In Bezug auf
Kultur, wie die Menschen sind, wie das Essen ist.
Gut, also Vietnam ist, sagen wir, Vietnam hat ja, ist natürlich die kleine Bühne von China, kommunistisch regiert.
Ja.
Hat den Vorteil, dass quasi entwicklungsmässig immer 10 Jahre hinter China nachgekommen sind. Das hat den Vorteil, dass viele Fehler haben können quasi eliminieren, nicht müssen selber machen. Sie haben, China ist heute quasi ja, wirklich sehr autoritär, diktatorisch regiert von einer starken Person. Das gibt es in Vietnam nicht. In Vietnam gibt es ein austariertes System. Ja. Es hat nur eine kommunistische Partei, aber es gibt einen Generalsekretär für die Partei, es gibt einen Premierminister, es gibt einen Präsident, es gibt eine Armee. Und das sind Führungskräfte, die kommen alle aus verschiedenen Landesgegenden. Und die müssen schon fast wie ein Bundesrat quasi in der geschlossenen Türen immer ein bisschen die verschiedenen Interessen austarieren und nachher mit Lösungen kommen, die einigermaßen allen passen. Mhm. Das politische System funktioniert ein bisschen anders als in China. Sie machen weniger Fehler. Das Zweite ist, hat natürlich eine sehr hungrige Bevölkerung. Über 50% sind unter 20-jährig. Vorläufig noch, auch dort fängt jetzt langsam ein Alterungsprozess an mit der Demografie, aber vorläufig ist es so, eine hungrige Jugend, die sind oder unglaublich arbeitsam, ich meine, das hat man schon kennenlernen, oder wie die heroisch oder die Aggressoren zum Land ausgeschmissen haben, Franzosen und später die Amerikaner, oder? Das hat alles mit viel Mut, viel Arbeit, viel Entbehrung zu tun, das ist irgendwie das in dieser Kultur verankert. Und das ist eindrücklich, oder? Mit der, also die Arbeitsmoral, oder? Ist eindrücklich. Also hat man mal von dort her, hat man mal ein grosses Bassin an vielen Talenten, langweiligen, jungen Generationen, mit der man viel anfangen kann. Das ist das Zweite, was gut ist. Die haben ein relativ sehr stabil, muss ich sagen, politisch auch. Akzeptiert von der Bevölkerung in weiten Teilen. Selbstverständlich gibt es auch die Intellektuellen, die Meinungsfreiheit und Pressefreiheit haben. Das hätten wir alle auch gerne. Aber größtenteils die junge Generation ist, wie gesagt, ist eigentlich zufrieden, weil die Regierung das offerieren kann, was sie gesagt haben. Die können Jobs offerieren, können also folglich Konsum offerieren. Und solange das funktioniert, dann funktioniert das Regime. Und wenn die das einmal nicht mehr leisten können, wird das Regime verschwinden und wird das Land wird, sich politisch öffnen irgendwann. Das andere ist, gut, Geschichte, Kultur. Dann haben wir natürlich Nachteile. Die grosse Nachteile ist auch natürlich in hohem Maß immer noch korrupt.
Ja.
Gibt zwar viele Bemühungen, da quasi das abzustellen, aber das erweist sich als sehr schwer.
Und hey,
Korruption heisst natürlich auch, das ist auch für Investitionen ein Problem, logischerweise, oder? Ist auch ein Problem, oder? Also zum Investitionen manchmal ein dämpfen, das ist eigentlich schlecht für Wirtschaftswachstum. Mhm. Trotzdem schaffen sie so 5-7% Wachstum zu haben und sind heute relativ gut aufgestellt, profitieren auch vom Konflikt China-Amerika, mhm. Natürlich mehr Unternehmen jetzt auf Vietnam gehen produzieren und nicht mehr in China selber produzieren. Sie haben den Vorteil, dass sie erheblich günstiger sind, sie haben ein tiefes Lohnniveau, haben. Also sie sind sehr, sehr gut positioniert, um in den nächsten paar Jahren noch enorm quasi wirtschaftlichen Aufschwung zu haben. Mhm. Schlecht positioniert sind, wenn es um Umweltfragen geht, die Umwelt leidet. Hat natürlich auch mit Korruption zu tun oder einem Bauvorhaben, also heisst sich was, wird nichts eingehalten. Also, dort geht viel kaputt, oder im Umweltbereich, muss man sagen, geht viel kaputt in dem Land. Natürlich auch, weil der Tourismus exzessiv quasi ins Wachstum annimmt. Sie leben zwar nicht vom Tourismus, wie in Thailand zum Beispiel, aber gleich natürlich ein starker Wachstumsmarkt. Oder? Und dort, wenn man sich dort die Bau anschaut, was da alles zubetoniert wird, dann wird es einem Angst und Bange, das ist sehr unschön. Also hat die schnelle Entwicklung hat positive Seiten, es hat negative Seiten und die negativen Seiten haben es leider noch nicht unter Kontrolle.
Ja. Ja, spannend. Wie teilt sich im Moment das Engagement von deiner Stiftung auf? Also der grösste Teil mit Abstand nehme ich jetzt nicht in Vietnam?
Oder? Ja, weil das ist natürlich historisch gewachsen. Wir haben angefangen vor 22 Jahren. Haben dort noch ein Dreisinnensystem gehabt. Wir sind, haben gesagt, wir müssen etwas machen in entlegenen Gebieten mit ethnischen Minderheiten, wo es keine Schulhäuser, keine Kindergärten gibt. Wir sind dort hingegangen, haben dort Schulhäuser, Kindergärten gebaut. Dann haben wir eine zweite Säule gehabt, weil die Eltern sehr oft sich nicht können leisten, die Kinder in die Schule zu schicken, obwohl das Schulsystem theoretisch gratis ist, aber praktisch das auch nicht richtig. Es braucht eine Schuluniform, die müssen essen am Mittag. Und folglich kostet das gleich irgendetwas. Und die Eltern haben die Mittel sehr oft nicht gehabt. Dann haben wir Scholarships eingeführt, also subventioniert quasi, dass die ihre Kinder in die Schule schicken können. Und nachdem ich aber kein Freund bin von permanentem Assistieren von der Bevölkerung, oder, haben wir gesagt, wir machen noch eine dritte Säule. Und das ist Mikrofinanz. Wir anfangen, Kleinkredit zu vergeben an Frauen, damit die können das Familieneinkommen verbessern können. Mhm. Und damit sie nicht mehr von unseren Subventionen abhängig sind. Dass also, die können jetzt die Kinder in die Schule schicken und das selber finanzieren. Und das hat sehr gut funktioniert. Wir hatten etwa 30-35'000 Kunden in diesem Mikrofinanzprogramm und haben tatsächlich können besorgt sein, dass innerhalb von zwei Jahren die ganzen Subventionierten können aufhören, es nicht mehr braucht, weil die das Geld können finanzieren. Und haben dann noch, sind dann ein bisschen unter Druck gekommen, weil die Regierung das nicht lustig gefunden hat, dass wir das Mikrofinanzgeschäft betreiben. Oder? Weil, das ist eine ideologische Frage, weil wir natürlich sind in die entlegenen Gegenden gegangen, die Dörfer kommen und haben dort den Bürger mitgenommen, liebe Freunde, wir können euch da quasi aus der Armut helfen, könnt da, oder bei uns können wir Support über, nicht nur finanziellen Support, sondern auch inhaltlichen Support, wir helfen euch das selber zu ein Geschäft aufzubauen, etc., etc. Und das hat der Regierung nicht gefallen, weil eigentlich von der Ideologie her muss die Kommunistische Partei quasi in diesen Dörfern sein, die Heil und Wohlstand bringen und nicht irgendwelche ausländischen NGOs. Ja. Aber wir haben immer gute Beziehungen dank der Ringaktivitäten. Wir sind dort und dort geblieben während der Financial Crisis anfangen, 2000. Ja. Und die Firmen, die dort geblieben sind, oder, die haben alle einen riesen Bonus bekommen. Oder? Und die haben mich gekannt und wir haben den Bonus gegeben. Und darum haben sie nicht gesagt, Thomas, das dürfen die nicht mehr machen, Mikrofinanz. Aber er hat es versorgt, es wäre uns lieber, wenn er es nicht mehr machen würde. Und dann haben sie dann mal ein Gesetz erlassen, sicher vor allem zugunsten von uns. Wir sind nicht die grössten Ausländer, die uns betrieben haben. Und das Gesetz hat geheißen, wir dürfen den Gewinn aus dem Mikrofinanzgeschäft nicht mehr verwenden, um andere Charity-Aktivitäten zu unterstützen. Bis dahin haben wir dort den Gewinn gemacht und den Gewinn haben wir mitgenommen und haben die ganzen Schulaktivitäten so gesponsert. Und das haben wir nicht mehr können. Und dann habe ich gesagt, ja gut, Mikrofinanz als Selbstzweck zu machen, will ich nicht. Oder man hat gesagt, wir werden das so gefahren. Und dort haben wir ein riesiges Glück gehabt. Wir haben einfach das so gefahren. Es ist etwa 2,5 Jahre gegangen, bis all die Kredite der Rettung gekommen sind. Und nachdem wir quasi alles eingesammelt haben, alles Geld eingesammelt haben, ist Corona gekommen. Ja. Covid, oder? Und wenn uns das verwünscht hätte, wäre in unseren Aktivitäten, wäre das Geld alles weg gewesen, oder? Weil das Mikrofinanzgeschäft basiert darauf, dass ich jede Woche die Kunden besuche. Da gibt es jede Woche die Teams versammelt, die Frauen versammelt, in den Erfahrungen austauschen, lernen voneinander, wie man etwas richtig machen muss, also falsch macht. Wir haben denen geholfen und kontrolliert und die haben jede Woche müssen Geld retour zahlen. Oder, und wenn das 2 Jahre lang nicht möglich gewesen wäre, wäre logischerweise noch 2 Jahre, hätte es die Kunden nicht mehr gegeben, das Geld hätte es nicht mehr gegeben. Und dort haben wir wirklich das Geld einsammeln und gesagt, ja gut, und jetzt tun wir das quasi 100% in Education investieren. Ja. Und das war damals die Zeit, in der die Regierung schon angefangen hat, über Digital Literacy nachzudenken. Wir haben gewusst, Digitalisierung kommt, Internet existiert, das ist für uns eine Chance als Entwicklungsland. Wir müssen dort einen grossen Sprung vorwärts machen und haben eigentlich bereits vor 10 Jahren oder 12 Jahren haben sie eigentlich schon quasi ihre Programme geschrieben, dass das müsse eine schulische Disziplin werden, digital, also Unterricht in digitaler Welt. Und das haben sie dann auch angefangen, so Step by Step zu machen. Aber logischerweise haben sie das nur in den Wirtschaftszentren gemacht, weil dort das Bruttosozialprodukt entsteht. Und haben das Land total vergessen. Also das Land hat sie nicht interessiert. Und dann hat man sofort haben wir gesehen, dass wir irgendwo wir tätig sind auf dem Land, benachteiligt, alles Bauern und mit kleinen Einkommen, arme Leute. Oder dort ist gar nichts passiert. Oder? Die Kinder sind von dem abgeschnitten gewesen und keine Chance hatte, je quasi einen Computer zu sehen. Und das bei ihnen gesagt, dort müssen wir ansetzen und haben zuerst einmal gesagt, wir tun quasi die Kinder von dieser Familie da, die wir da finanziell unterstützen, die wir einsammeln, schulfreie Nachmittag, die wir Schulbus quasi in die nächste Provinzstadt bringen, wo es ein Internetzentrum gibt und dort tun wir ein bisschen Space und Raum und Zeit und Lehrer anhören und dann könnte die Kinder mal so ein bisschen Basisunterricht geben. Hat nicht funktioniert, die Eltern gesagt, es geht nicht, die Kinder in die Provinzstadt schicken. Wir als Eltern sind selber noch nie dort gewesen, das ist viel zu gefährlich und unsicher. Dann haben wir die Lehrer raus und gesagt, ja gut, wenn die nicht in die Zentren kommen, dann kommen wir halt in die Dörfer und haben angefangen, mobile Einheiten bauen, die nachher quasi in die Dörfer sind gereist, mit den mobilen Schulen. Oder? Wir haben angefangen mit 30 Tracks gehabt, haben Container umgebaut, haben die ausgerüstet mit der Klimaanlage, haben auf dem Dach oben haben wir Antennen für ein Internet-Access, haben die 32 Laptops gehabt. Das kommt vorne ein grosser Screen für IT-Teacher und sind so quasi auf dem Land von Schule zu Schulhaus gefahren, haben dort unsere Schule. Wo wir die Schule abgeladen haben, die Kurs veranstaltet, 3-4 Monate, nachher sind wir quasi ins nächste Dorf gezogen. Und das war ein guter Running Gag, weil es herausgestellt hat, dass es auch nicht ganz einfach ist, weil die Trucks sind relativ schwer, oder? Und in der Regenzeit in entfernten Gebieten. Oder mit so viel Gewicht unterwegs zu sein, mit irgendwie 25 Tonnen, ist relativ schwierig. Sie haben gesagt, ja gut, mach etwas anderes. Und dann haben wir angefangen, mobil, wir haben selber eine mobile Schule entwickelt. Mit so ein Modularsystem, man kann einfach zusammenstecken, das haben wir mit einer kleinen 4x4 SUV das können transportieren und innerhalb von einem halben Tag haben wir 3-4 Schulräume aufbauen. Und das haben wir gemacht und da haben wir heute noch etwa 160 oder 180 von diesen Einheiten, die unterdessen aber nicht mehr im ganzen Land spazieren, sondern unterdessen sind bei festen Schulen angesiedelt. Mehrheit, ein paar wenige haben wir in Myanmar, die Mehrheit ist in Vietnam. Und in diesen Schulhäusern haben wir, dann nachher angefangen, quasi die Basics im Computerwesen diesen Kindern quasi zu vermitteln. Und dann haben wir natürlich gesehen, die haben schnell gelernt und schnell hat das auch nicht mehr gelangt, die haben mehr wollen. Und dann haben wir 2017 mit Google zusammen ein Pilotprojekt gemacht, wo wir Kindern quasi einen Unterricht im Programmieren erteilt haben. Oder das ist auch eigentlich unbestritten unterdessen in der Fachwelt. Sollten alle Kinder auf der Welt wenigstens Basis kennen für Programmieren. Nicht damit sie Programmierer werden, nicht damit sie in der IT-Industrie arbeiten gehen, aber die kommen in eine Welt rein, die total vernetzt ist. Ja. Oder die Internet der Dinge, vierte industrielle Revolution, all die Stichworte kennen wir. Alles wird vernetzt sein, überall haben wir zu mit Applikationen und so weiter und so fort. Und wenn ich nicht das Grundprinzip begreife, das funktioniert, dann habe ich einen Nachteil. Also das ist mal der eine Grund. Der andere Grund war auch, dass sehr viele Soft Skills entwickelt werden, oder mit dem Programmieren. Also die Kinder lernen kritisch zu denken, die lernen kreativ zu sein, die müssen Lösungen finden, sie müssen sich organisieren, sie müssen in Gruppen zusammenarbeiten, erfahren zuerst mal Interaktivität. Oder in der Schule jetzt alles immer nur noch Frontalunterricht geben. Also viele Soft Skills, oder, wo sie befähigt quasi später im Leben zu realisieren. Das war eigentlich der Ansatz der Digital Literacy Initiative. Die hat unterdessen, und wir haben selber die Programminhalte entwickelt mit lokalen Universitäten. Und das hat grosse Dimensionen angenommen. Wir sind heute in etwa 15 Provinzen tätig. Unsere Programme sind unterdessen Teil von einem offiziellen Schulprogramm in Vietnam. Die haben also unsere Inhalte übernommen. Wir arbeiten mit 500 Schulen zusammen und wir unterrichten rund 500'000 Kinder jedes Jahr. Also das ist eine Gewaltszahl in dem Digital Literacy. Wir haben ein Programm von ab Kindergarten bis quasi unterdessen geht das bis zu Universitätslevel. Und haben dann als zweite Aktivität entwickelt, das Passprogramm, dass man quasi alle Schülerinnen und Schüler das absolvieren. Und nachher haben wir ein zweites Level entwickelt, das sind Code Clubs, nennen wir das. Und das ist so die, für die Kinder, die besonders Talent gezeigt haben und besonders Interesse gezeigt haben, quasi an diesem Unterricht. Oder? Und diese Code Clubs, also lernen sie, ist der dritte ist auch eine Theorie. Und zwei Drittel sind aber selber Projekte entwickeln.
Ja.
Und zwar tun sich die Jugendlichen selber formieren zur Gruppe. Die müssen selber eine Idee entwickeln und die Ideen kommen meistens aus ihrem Umfeld. Also das heisst, es sind sehr viele Applikationen, wo Farmer sollen behilflich sein quasi, dass ihr Leben einfacher wird, indem sie können Felder überwachen, sie können überwachen, wenn irgendwelche Unwetter, die sich anziehen, wo gibt es viel Pestizide, also unglaublich viele so praktische Sachen. Und dann designen sie so ein Projekt quasi, das müssen sie selber dann wirklich weiterentwickeln, dann sie es uns einreichen. Nachher eine kleine Due Diligence und dann geben wir denen das Geld, das brauchen wir, um die Prototypen zu entwickeln. Mhm. Und wir haben dort etwa 200 von diesen Code Clubs und die 200 Code Clubs produzieren vielleicht 500-600 so Projekte jedes Jahr. Und mit diesen Projekten treten die Teams dann an in vielen nationalen Competitions, internationalen Wettbewerb und das ist natürlich ein geiler Moment für die Jugendlichen, wenn sie an einem Wettbewerb teilnehmen können und dort etwa 10 Hackathons veranstalten. Die haben schon viele internationale Preise gewonnen, das ist toll. Und wir haben jetzt auch, wir sind dann einen Schritt weiter gegangen. Wir haben dann neu, vor 2 Jahren haben wir ein neues Programm entwickelt, das heisst Entrepreneurship, also Unternehmertum fördern und haben das Programm entwickelt, wie kann man Unternehmer werden, was sind die Kriterien, was muss ich wissen, wie viele Unternehmer sein, und haben das vorgestellt an der Konferenz vor 2 Jahren in Vietnam und haben sofort 5 Universitäten und gesagt, das wollen wir haben für uns, und wir haben das unseren Studenten auch offeriert. Der Lehrgang ist übertrieben, das ist irgendwie, das geht 36 Stunden, das weiss ich mal. Und dann ist passiert, die Universitäten gesagt, und wenn wir das machen, dann möchten wir gerne, dass ihr zu uns kommt, Code Clubs einrichten. Nachher sind die Highschools und gesagt, das wollen wir auch haben. Und unterdessen kooperieren wir also nicht nur mit, sagen wir mal, mit diesen Gebieten, entfernten Gebieten, was quasi unsere Kernkompetenz ist, in den entlegenen Gebieten für die benachteiligte Bevölkerung. Unterdessen also haben wir die ganze Kette decken wir ab, auch mit Highschools, mit Universitäten, mit diesen Code Clubs. Und am Jahresende gibt es immer einen grossen Anlass mit Year-End-Competition, wo die besten Prototypen, besten Robotikprogramme, Drohnenprogramme, das sind wir neu noch created, also noch Artificial Intelligence, zusammen, wo Kunst produziert, kreativ wird, oder wir immer am Jahresende machen. Und das ist ein riesen Erfolg. Wir sind von der gesamten Tech-Industrie unterstützt. Wir unterstützen uns mit Geld und wir unterstützen uns aber auch mit Manpower. Für die Teams brauchen wir Mentoren, die dann coachen. Und die kommen eigentlich alle aus der Tech-Industrie. Das ist also super Zusammenarbeit. Und wenn man sagt, hallo, wir sind in dieser Digital Literacy-Initiative, sind wir, glaube ich, also weltweit, würde ich jetzt mal sagen, schulgerecht sind wir wahrscheinlich, also ganz sicher in der Champions League. Oder wir haben eine Methode entwickelt, die unglaublich effizient ist. Also uns kostet ein Kind, das vier Monate also einen Computerkurs macht. Und nicht online, das ist ein physischer Kurs mit einem Lehrer vorne dran, kostet uns noch $1,500. Mhm. Und da können wir auch so viele Kinder quasi in die Ausrüstung. Und dann haben wir gesagt, gut, wir haben da also wirklich ein Modell, das funktioniert gut, das hat eine grosse Akzeptanz und das ist skalierbar. Und folglich müssen wir eigentlich jetzt quasi den Schritt wagen und ins Ausland gehen und das quasi weiterverbreiten. Und wir haben gesagt, das machen wir das aber nicht alleine. In Vietnam machen wir alles selber, das sind alles unsere eigenen Leute. Ich habe gesagt, in neue Länder gehen, eigene Infrastruktur aufbauen, lohnt sich nicht. Wir gehen in neue Länder, suchen dort lokale Partner und dann die Programme anfangen ausrollen. Und haben angefangen in Bhutan und in Malaysia mit zwei Partnern. Und haben jetzt vor den letzten paar Wochen in Laos und Kambodscha angefangen, wo wir auch quasi die beiden Levels offerieren, also die Digital Literacy auf die ganze Breite plus noch die Code Class für die Talentierten unter den Jugendlichen. Und nachher gehen wir auf Afrika und das Ziel ist, dass wir bis Ende 28 in 20 Länder sind. Das haben wir uns als Ziel vorgenommen, aber den schaffen wir jetzt.
Ja, du hast sehr eindrücklich die gesamte Geschichte eigentlich. Der Hintergrund der Stiftung ausgeführt. Wir gehen jetzt fragen in den Kopf, ursprünglich einmal die Idee von dieser Stiftung ist bei dir entstanden?
Die Idee der Stiftung ist bei mir entstanden, ja, oder weil gut, wir sind natürlich auch viel gereist, die Familien, und das ist immer das Gleiche. Da sieht man Elend und danach nimmt man Kugelschreiber mit und Schweizer Schokolade. Oder das habe ich das erste Mal gesehen, in Sri Lanka hat er mal irgendwie Familienväter auf den Markt geschleppt und denen zwei Ochsen gekauft. Oder? Aber am Schluss ist das alles ein bisschen unbefriedigend, oder? Weil logischerweise, das ist nicht nachhaltig, das ist, oder so, das tut so das Gewissen ein bisschen beruhigen, aber es entsteht nichts wirklich daraus. Im Gegenteil, oder? Das ist eine Industrie nach einem Kind, gehen gegen Touristen arbeiten und statt in die Schule gehen, das ist wahnsinnig vernünftig.
Ja.
Und dann nachher hat die Familie diskutiert, oder? Ja, also ich habe ja logischerweise, was würde ich dann sagen, ich bin natürlich immer unternehmerisch unterwegs gewesen, also in all diesen Aktivitäten, Medienaktivitäten, bin ich nicht ein Angestellter gewesen von Ingi, sondern ich bin als Eigenunternehmer quasi ein Mini-Partner gewesen von Ingi und habe aber auch immer quasi mit investiert und bin also immer quasi als Kleinaktionär in all diesen Aktivitäten.
Bist du selber auch bei Ringe beteiligt
gewesen? Nein, bei Ringe nicht.
Ja, einfach an der Sitz in Asien oder auch in Afrika bei diesen Firmen?
Ja. Also bei Ringe Afrika war etwas anderes, da bin ich direkt bei Ringe Afrika beteiligt.
Ja.
Das war etwas anderes. Aber folglich, ja, habe ich, sag mal, ich habe mehr gewonnen als verloren. Also, ich glaube, die Bilanz ist positiv für mich, für das Ausringe. Und folglich habe ich auch ja, teilweise gutes Geld verdient damit. Und dann ist auch die Frage, was machst du mit dem Geld? Oder? Weil, meine Frau und ich sind beide, haben sagen wir mal, einen 68er Hintergrund. Also stehen eher auf der sozialen Seite des Lebens. Und folglich ist es relativ normal schon, dass wir etwas machen, wo nachhaltig ist und wo wir irgendetwas können, einen kleinen Beitrag leisten, etwas zu verändern, zum Besseren auf dieser Welt.
Ja.
Also ist das voll eine familiäre Angelegenheit gewesen und ich habe das Konzept entwickelt und habe am Anfang gesagt, dass ich das zuerst mal selber finanzieren, wie sie einfach nur so Proof of Concept haben. Und wenn ihr seht, dass das wirklich gut funktioniert, oder dann würde ich logischerweise mich müssen auf Suche machen nach guten Partnern. Mhm. Und helfen, das aufzubauen.
Wie finanziert sich mittlerweile die Stiftung? Also immer.
Also es gibt lokale Teile. Also in Vietnam, dort, wie gesagt, sind wir uns vorwiegend mit den mit der Tech-Industrie sind wir dort unterwegs. Also ja. Wir haben all die grossen Bayer, Google, Microsoft, Intel, Qualcomm sind Sponsoren für uns. Wie gesagt, einerseits mit Cash dran, aber auch mit Know-how oder mit Kind, mit Material drin. Und in der Schweiz sind das also gibt's Firmen, Stiftungen, Personen und es gibt Familien drüben. Oder aber wichtige Rolle spielt die Firma Ringier. Oder die Firma Ringier ist von Anfang an dabei gewesen, hat mir von Anfang an geholfen. Und Ringier ist ein sehr enger Partner, wie sie unsere gesamte Infrastruktur macht, zur Verfügung stellen. Also Ringier macht eigentlich das Backoffice, ich kann mich verlaufen. Ringier Finanzen, ich habe eine Frage auf Administration von Ringier, ich habe eine Frage auf den ganzen Legal-Bereich. Oder das macht eigentlich alles Ringier.
Ja, also kannst du das
ist super, so eine hochprofessionelle Basis zu haben, das hilft uns sehr, sehr effizient unterwegs zu sein.
Ja. Und wie viele Leute sind involviert in die Dario-Stiftung?
Ja, das gehört mit zur Effizienz. Wenig Leute, oder? Ja. Also wir sind in Vietnam sind wir 15 Leute, das sind alles Vietnamesen, ich bin besonders stolz darauf, kein einziger Expert, das sind alles ganz tüchtige, grossnadige Leute, die alles wirklich aufgebaut haben. In der Schweiz haben wir zwei Halbzeitstellen, 52% Stellen und mich, oder, weil das Volontier unterwegs ist, that's it. Ja. Und da gibt es noch die Einzelfrauen und Einzelmänner bei Ringier logischerweise, die ihren Beitrag leisten. Das ist also eine sehr kleine Organisation, die extrem effizient, sehr gute Resultate produziert. Mhm.
Ich habe mir vorgestellt, dass es viel mehr Leute sein müssen, wenn man dazu hört, was alles geleistet wird, müssen es unzählige Stunden sein, die da eben an Kurs, an Unterricht abgearbeitet muss werden.
Ja, nur oder wir haben eben eine gute, richtige Methode entwickelt. Mhm. Oder das Geheimnis, warum das so billig ist, also wenn du für $1,500 das Kind kann 4 Monate ausbilden, ist relativ einfach. Oder? Wir arbeiten zusammen mit Administration, wir arbeiten zusammen mit Bildungsministerium. Das machen wir in allen Ländern. Oder ich will von denen quasi einen Stempel haben, dass die wollen, was wir machen, in ihrem Land sehen. Und dafür zahlen sie einen gewissen Preis. Der Preis ist, die Schulen müssen uns Schulraum geben, die Schulen müssen uns Lehrstellen, die Lehrer wir ausbilden. Wir machen die Lehrerausbildung und wir geben ihnen alles Schulmaterial, kommt von uns. Und wir helfen am Anfang für die Finanzierung von Hardware. Oder? Das Problem ist, es braucht Computer, es braucht Internet. Und dort sind die Budgets immer vorhanden. Und dort, in Vietnam haben wir, glaube ich, etwa 5.000 oder 7.000 Laptops im Einsatz. Und dort helfen wir den Schulen am Anfang quasi mit Hardware. Oder haben wir auch ein abgestuftes Verfahren. Im Jahr 1 stellen wir 100% vom Material, übernehmen alle Kosten des Materials. Das Material bleibt aber bei unserem Eigentum. Mhm. Im Jahr 2 haben wir 75% finanzieren, im Jahr 3 noch 50% oder so. Haben wir dann einen degressiven Kurs, weil am Schluss, oder, was nichts kostet, taugt nichts und die Schulen müssen auch dann irgendwo quasi die Budgets freischaufen, damit sie quasi das Projekt mitfinanzieren können. Mhm. Aber der Witz ist, der Schlüssel ist, wir haben etwa 25.000 Lehrer ausgebildet, oder, und jeder Lehrer unterrichtet 500, 600, 700 Kinder pro Jahr. Oder. Und so können wir so haben wir mit dem eigentlich nichts zu tun. Oder? Ja. Wir nicht unsere eigenen Leute können tätig unterrichten, sondern machen die Lehrer uns. Und darum funktioniert das mit sehr wenig Leuten.
Ah, da müssen wir natürlich eigentlich die ganzen Lehrer.
Ja, das sind alles Freiwillige. Da hätten wir ein paar Tausend.
Ja, das ist auch das, was ich erwartet hat, aber die werden dann von die 15 ausgebildet.
Genau.
Sehr spannend. Und ich habe das Gefühl, dreht sich die Stiftung mehr oder weniger sogar auch in sich zu einem gewissen?
Nein, natürlich, da gibt's es gibt keine Gewinnorientierung. Also
wie nie, bei den Mikrofinanzen?
Nein, man kann natürlich nie Geld verdienen. Oder? Also, nein, das ist nur, es gibt nur Cash-Out.
Ja.
Vielleicht ändert sich das eines Tages. Natürlich mein Ziel als Kleinunternehmer, und ich habe ja immer Start-ups gegründet in all diesen Ländern, in all diesen Kontinenten. Ich würde mich natürlich freuen, wenn aus diesem Entrepreneurship-Programm raus, aus diesem Contingent raus quasi irgendeine Rolle, eine Generation entsteht, die ready ist, quasi selber ein Unternehmen zu gründen. Ja. Oder? Und dort, also ich, das ist für mich klar, Teil von der Strategie, die ich habe. Und dort wären wir sicher so kleine, also Fonds ist übertrieben, aber wären sicher einmal Family und Friends wären irgendwie eine Kasse öffnen, oder, um quasi Startups zu unterstützen. Und möglicherweise dort auch ein bisschen Kredit zu nehmen, das ist denkbar.
Ja.
Spannend. Aber ansonsten ist das alles Cash Out, oder? Und darum sind wir dankbar, dass wir uns, wie gesagt, gewisse Organisationen unterstützen. Und vielleicht, das ist noch wichtig und interessant, neuerdings, jetzt haben wir auch das erste Mal einen abschliessenden Deal mit den Entwicklungsagenturen. Das sind, ja, das sind die staatlichen grossen Agenturen, die Milliardenbudgets haben, die normalerweise nur mit grossen Organisationen zusammenarbeiten. Also das ist absolut, absolut unique, dass sich also so eine grosse Agentur aus Deutschland entschieden hat, mit uns zusammenzuarbeiten. In Vietnam und in Laos. Das ist für uns natürlich eine super Referenz. Hat sicher damit zu tun, dass wir ein Thema bewirtschaften, wo die Digital Literacy, wo eine Top-Priorität wird weltweit, oder also im ganzen Bildungsbereich. Oder? Und logischerweise auch in Entwicklungsländern. Die EU bereitet ein grosses Programm vor für Afrika, Digital Literacy. Und wir sind, wir haben 10 Jahre Erfahrung, oder? Und wir sind gut in dem, was wir machen, und sind eine Art Vorreiter in dem ganzen Bereich. Und darum ziehen wir auch tatsächlich auch Attention an von grossen Organisationen, die sagen, das ist interessant, was ihr da macht, und dann können wir vielleicht zusammenarbeiten. Und ich glaube, in Zukunft werden wir vermehrt versuchen, mit diesen Organisationen zusammenzuarbeiten, weil die haben den Vorteil, also nicht geht es an das langfristige Programm, das sind 7-, 8-, 10-jährige Programme, oder? Und dort fließt auch relativ viel Geld. Also man kann einfach mit grösseren Kellen anrichten, und grössere Kellen heisst, dass einfach mehr Jugendliche von Anfang an können, bedient werden.
Mhm. Gibt es, ja, spannend. Gibt es, mit was für Programm arbeitet ihr da zusammen? Also, was für Programm braucht ihr, was für Codiersprachen braucht ihr?
Gut, du bist am falschen Ort, oder? Du kannst, also es gibt auf unserer Webseite alles im Detailliert aufgelistet, welche Sprache das man verwendet, auf welchem Niveau, oder? Aber wir sind, was ich kann sagen, ist, wir sind immer up to date, oder? Also ja. Unser Ziel ist, dass Vietnam wird so quasi unser Epizentrum sein, das wird dann unser Laboratorium sein, wo immer die allerneuesten Sachen ausprobiert.
Ja.
Oder, und von dort aus wird das nachher dann abdecken in die anderen Länder. Also wir arbeiten immer mit den neuesten Programmen und sind also bereits in Artificial Intelligence unterwegs, wo wir die Lehrer ausbilden, also flächendeckend Vietnam, wir sind dort bereits mit ChatGPT und so weiter. Ja. Das ist alles bereits überall angekommen. Also wir arbeiten mit den modernsten Mittel und wollen immer so in die Front dran sein. Wir wollen immer einen Schritt voraus sein. Oder? Ja. Und wir sind es auch immer, logischerweise, oder? Weil die offiziellen Bildungsprogramme, ja, dass die Hand die hinkt hinterher, und das Problem von allen, das ist auch der Schweizer Problem, ja. Oder? Wenn irgendwie mal Bildung sagt, wir können jetzt quasi digitalen Unterricht erteilen, bis das quasi nachher abdekliniert ist, oder sind die Programme schon total veraltet, oder? Und das ist auch das Problem. Im offiziellen Bildungssektor, und wir können den offiziellen Sektor umgehen. Wir haben kurze Entscheidungswege, wir können mit der modernsten Technologie arbeiten. Oder, und die Technologie kann nachher vorne beobachtet werden, und auch die Bildungssysteme schauen natürlich die Projekte genau an und lassen sich dann inspirieren und werden das auch übernehmen mit der Zeit. Oder, und wenn sie das übernommen haben, dann haben wir ein gewisses Ziel erreicht. Mhm. Aber wir sind immer voraus, wir sind immer voraus. Und, aber es ist inhärent, dass es logisch ist, dass das so ist.
Ja. Wer stellt es sicher, dass er immer auf dem aktuellen technischen Stand
sind? Wir haben ein Netzwerk von, also nochmal die Tech-Industrie, oder, wo, von denen wir auch abzapfen. Und nach einer IT-Universität, also Tech-Universität in Vietnam. Und die sind logisch, sie sind also, Vietnam ist bekannt als Land mit einem hohen Niveau im IT-Sektor, viel gute Programmierer, viel internationale Mängel dort und, sind. Also wir haben dort viel Know-how, das wir können, anzapfen
können. Ja. Ja, spannend. Du redest sehr, sehr ausführlich über Themen wie Artificial Intelligence, Internet of Things, der bildet Leute im Codieren aus. Wie kommt es, dass du so versiert bist auf diesen Themen? Also es gibt ja Leute in deinem Alter, die mir knapp das Handy bedienen können.
Also ich bin überhaupt nicht versiert, oder? Nein, ich bin weder ein Bildungsspezialist, noch bin ich ein Spezialist in der, also in der technischen, überhaupt nicht. Ich weiss einfach, als gut alter Journalist, ich schmöcke einfach, was die grossen Themen sind, oder? Ja. Der Koffer, den stinkt habe ich noch. Ich kann mir die kindliche Neugier erhalten und interessiert sein, was auf dieser Welt passiert, was wichtig ist. Und nachher bist du das Kunststück nur, Leute zu haben, die besser sind als ich selber bin und Leute zu haben, die in diesen Gebieten, wo ich glaube, dass man etwas entwickeln kann, wirklich top of the pop sind. Oder? Das ist eigentlich das Kunststück, dass ich, dass für mich es erleichtert ist, mit Leuten zu arbeiten, die besser sind als ich. Oder? Das ist für viele Führungspersonen ist das ein Problem. Oder? Und ich habe das nie als Problem bekannt, sondern immer als grosse Chance erkannt, oder Leute, die besser sind als ich in einzelnen Teilgebieten.
Ja, spannend. Ja, aber es ist wirklich so, nicht dir zu nahe zu reden, aber es gibt ja wirklich Leute, mit deinem Alter, wo kein iPhone wie du da könnte bedienen.
Ja gut, also das ist nicht übertrieben, oder? Ich nutze die Rechnung einfach, weil sie wirklich wahnsinnig praktisch ist, oder? Aber ich nutze nur das, ist alles, oder? Also ich kann nicht programmieren. Artificial Intelligence, so ich hier und da mache ich mal etwas mit ChatGPT, noch nicht fasziniert, oder? Ja. Überhaupt nicht.
Begeistert dich noch nicht?
Nein, das ist immer unfassbar viel Unsinn dabei, oder? Ja. Aber Thomas, wie gesagt, ich nutze das, was mir mein Leben erleichtert, nicht Zeit, oder? Also von dort bin ich wahrscheinlich ähnlich gelagert wie die Mehrheit der Menschheit, oder? Die nutze ich dort, was für sie praktisch und einfach ist und convenient ist.
Ich sehe es, Menschen, aber es ist gleich faszinierend, wie jemand, oder das heißt selber, du kannst selber nicht codieren, in dem Sinne nicht programmieren.
Gut, also ich kann natürlich sagen, man kann auch einfach. Ein Vorteil ist natürlich immer noch, eben so in dem Start-up-Bereich ein bisschen unterwegs bist, etwas, was mich immer interessiert, fasziniert hat. Zum einen, weil du ganz neue Welten entdeckst, oder? Und denen du noch nie etwas gehört hast. Und zum anderen logisch, weil du automatisch mit jungen Leuten in Kontakt bist, ja. Oder? Und logischerweise halten die jungen Leute einen selber ein bisschen jung, oder? Wenn ich nur noch quasi mit meinen alten Freunden unterwegs wäre und nur noch nostalgisch quasi oder über die Vergangenheit pläudern, oder dann wäre es wahrscheinlich heikel. Oder? Nur, ich habe mich entschlossen, dass die Vergangenheit Vergangenheit ist. Oder? Die war faszinierend, grossartig gewesen, aber mich interessiert eher, was ich heute noch irgendwo mache. Also was ich mal gemacht habe. Mhm. Und das hält dann möglicherweise ein bisschen mehr auf Trab, als wie gesagt, oder? Sich in der Vergangenheit wohlzufühlen.
Ja, wie denkst du über die Zukunft nachher?
Gut, es gibt natürlich eine Endlichkeit, das ist auch klar. Ich bin 72. Also Ziel Nummer 1 ist mal bis 80 mal sicher in guter Form zu bleiben. Wenn ich mir so mein Umfeld anschaue, scheint das möglich zu sein und sich ein bisschen Sorge gibt, ein bisschen Sport treibt und nicht allzu ungesund lebt. Und Stiftung ist etwas anderes. Stiftung muss ich mich durch eine Stadt mit der Nachfolge auseinandersetzen. Ja. Also, ich würde das als Niederlage empfinden, wenn die Stiftung würde nicht mehr existieren, weil die von mir abhängt, oder? Also die ist eine gewisse Abhängigkeit von mir im Moment noch. Aber an dem arbeite ich natürlich. Also das wird eine Lösung geben, wo die Stiftung unabhängig von mir wird weiter ihre Mission erfüllen können. Aber das ist für mich ein wichtiger Teil, oder? Und wenn das mal geschafft ist, dann werde ich befreit sein, oder? Weil ich mache das Verantwortung für all die jungen Leute, die quasi hoffen, in den Genuss zu kommen von diesen Aktivitäten. Aber dann werde ich weiterhin als Ehrenpräsident, hoffentlich werde ich zum Ehrenpräsident gewählt werden, weiterhin mein Know-how zur Verfügung stellen, solange ich das noch mag prestieren und noch, das auch noch Sinn macht. Und solange werde ich auch in dem ganzen Start-up-Bereich unterwegs sein. Und so werde ich, sagen wir mal, es wird mir nicht langweilig werden, weil ich auch einen Korsika für Aktivitäten habe. Also, sehe ich dieser Zukunft gelassen und mit viel Freude entgegen.
Mhm. Und jetzt, du hast selber als Journalist, du weißt, du kennst gut die Themen von Zukunft. Was hast du das Gefühl, sind schon noch Themen von Zukunft?
Also, ich glaube, am Anfang haben wir über alle Krisen und Katastrophen alles geredet, oder? Aber ich meine, wenn wir jetzt gleich noch ein bisschen mehr Distanz nehmen, oder? Der ganzen Welt eigentlich verdammt gut, oder? Mhm. Also, wenn wir nicht aus den Augen fassen, oder? Und wir werden dermaßen bombardiert mit schlechten Nachrichten, dass unsere Perzeption von dieser Welt eigentlich total falsch ist, oder? Oder alles zusammenzählt, wie gesagt, die Welt hat sich, die Armut hat man können dramatisch reduzieren, es gibt viel weniger Analphabeten, Chancen, sagen wir mal, länger zu leben oder wird immer grösser, also Leute auf allen Kontinenten leben länger unterdessen, die Kinder sind besser geschult, Frauen sind besser ausgebildet, das Gesundheitssystem funktioniert. Also ich glaube, das grösste Problem, wo wir heute haben, wir haben zwei Probleme. Das eine ist ein demografisches Problem in Europa, weil wir nicht genau wissen, wer unser soziales System weiterhin finanzieren kann. Das heisst, dort wären wir ein riesiges Problem geraten, weil allen Ernstes kann es nur die Migration finanzieren. Oder? Und wir werden angewiesen sein oder auf Millionen von Migranten. Oder in Europa. Wir werden unseren Wohlstand erhalten, die soziale Systeme erhalten, werden wir viele Migranten brauchen. Das ist nicht ein wahnsinnig populäres Thema, wie wir wissen, oder? Weil die von den Rechtsextremen wunderbar bewirtschaftet werden. Oder? Aber die Realität ist, oder? Ohne Immigranten, also A, wir würden unser Wohlstand sowieso für Migranten, B, wird die Zukunft oder darüber entscheiden, ob wir unser soziales System weiterhin so erhalten. In der Schweiz sind alle Staaten gleicher Meinung, wir brauchen Immigranten, aber wir müssen sie selber auslesen können. Ob es das gelingen wird oder nicht, weiss ich auch nicht. Aber Demografie ist ein Problem in Europa, ist nicht ein grosses Problem mehr auch in Afrika nicht, oder? Weil dort gehen die Geburtenraten auch retour, oder? Je mehr sich eine Gesellschaft entwickelt, je mehr Bildung quasi Gesellschaft nimmt, desto tiefer werden auch die Geburtenraten. Also es gibt heute nicht mehr so dramatische Probleme von einem rasenden Bevölkerungswachstum. Und das Zweite, was wir am meisten Sorgen machen, ist eigentlich die Umwelt. Dort bin ich einfach nicht ganz sicher, ob die Welt am richtigen Weg ist. Oder? Und dort haben wir wahrscheinlich auch quasi, wir haben unseren eigenen Blick, oder? Und die entwickelte Welt, die wird sich mit der Umweltproblematik auseinandersetzen. Kostet zwar einen hohen Preis, aber wir werden das alles überleben, oder? Wir werden sich uns so einrichten, oder? Aber auf der anderen Seite, heute schon, oder, haben wir jedes Jahr, ich weiss nicht, 10, 15, 20 Millionen Menschen, oder, die müssen flüchten, oder? Weil die Böden nicht mehr hergeben, oder weil nichts mehr wächst. Oder? Und das spielt sich nicht von unseren Augen ab, dessen sind wir uns nicht bewusst. Oder? Und im Kleinen, oder? Wenn ich sehe, natürlich, oder? Wenn da die Erdölpreise raufgehen, dann nachher mit dem Kohlekraftwerk anwerfen. Oder? Wenn die Bauern gehen, die Autostrasse blockieren, sagen wir Europa, ja, liebe Bauern, yes, Gott ums Himmels willen. Nein, ihr dürft wieder quasi eure Pestizide verwenden. Das gilt alles für euch, die Spielregeln gelten alle nicht mehr für euch. Oder wenn man so wirtschaftet, oder, dann glaube ich nicht, dass wir die Paris-Ziele erreichen. Aber bin ich ganz sicher, dass nicht. Oder ich glaube, das 1,5-Grad-Ziel, das ist vollkommen illusorisch. Also heute glaube ich, die Experten von 2,5-3 Grad. Oder Erderwärmung. Und nochmal, die Reichen können sich das leisten, die können sich irgendwie arrangieren. Aber es gibt grosse Welt, die das nicht mehr leisten können. Und darum bin ich leider diesbezüglich zuerst mal in meinem Leben ein bisschen pessimistisch. Ich war immer optimistisch, aber jetzt bin ich ein bisschen pessimistisch, was das die Umwelt anbelangt. Mhm.
Du hast vorhin Migration angesprochen, ich habe gestern einen Artikel von SRF dazu gelesen, bezüglich der Jacqueline Badran, die sich skeptisch gegenüber Migration äußert, der SVP. Wo du wahrscheinlich indirekt schon angesprochen hast, und Reconomy Suisse, wo alle irgendwie aus verschiedenen Gründen kritisch auf die Migration schauen. du hast gleich das Gefühl, das ist der Weg über die Migration.
Ja, also, das ist sonnenklar. Bestreitet aller Ernstes niemand. Aber wir haben ja nicht das Problem mit. Die Schweiz hat irgendwas 27% verfolgt, sind Ausländer, oder? Das gibt kein Problem. Die haben alle einen Job, die sind alle integriert, die arbeiten alle, ist absolut problemlos, oder? Wir haben das Problem mit falschen Asylanten, oder? Das ist das Problem, logischerweise. Das sind die, die den Raub auch verursachen, oder? Das sind die, die Munition liefert für die Rechtsextremen. Oder sind ja nicht die, die hier integriert sind und arbeiten. Und das Problem, oder, kommt mir in den Griff über. Oder? Ob ich rechtsradikal sein kann, oder ich sage immer, oder, lasst die doch mal an die Macht kommen und dort, wo sie an die Macht sind, sehen, was passiert. Oder, ich meine, der Brexit passiert auf einem Programm quasi, wir wollen uns vor illegalen Migranten, oder, können schützen. Das ist das Ergebnis, oder? England hat noch nie so viele Migranten gehabt, wie sie jetzt gerade haben, oder? Trotz Exit. Mhm. Du schaust Italien an, oder? Frau Meloni, rechtsextrem, oder? Man hat Italien, wo ein Anlaufhafen ist, oder? Der kann sie kann machen, was sie will, oder? Es klingt ihr nicht, die Zahlen zurückzubringen. Oder? Also es gibt kein Patentrezept, aber der Rechtsextrem nicht, um das Problem zu lösen. Also muss ich A zur Kenntnis nehmen, oder? Dass der Druck immer wird. Bestehen, selbstverständlich, oder? Weil logischerweise all die, nochmal Klimaflüchtlinge, Kriegsflüchtlinge, oder? Die können halt auch Flüchtlinge, die nicht nur politische Gründe haben, sondern auch wirtschaftliche Gründe haben, oder? Aber wenn ich nichts mehr zu essen habe, ist das wahrscheinlich gleichermaßen viel, nur noch schlimmer, oder? Als wenn ich aus politischen Gründen zum Flüchtling werde, oder? Also ist es legitim, dass die versuchen, hier reinzukommen? Es ist legitim, von uns quasi zu versuchen, dass sie alle zu uns kommen, weil wir können die nicht integrieren, das ist unmöglich. Und darum ist die Lösung unglaublich schwierig. Also rein auf dem Preisbrett würde ich sagen, wenn wir sagen, jawohl, wir versuchen quasi Außengrenzen zu schützen, europäische Außengrenzen zu schützen. Wir sagen, wir tun so und so viele Migranten, die werden in Europa empfangen jedes Jahr, 1 Million, 2 Millionen, weiß ich was. Oder? Und wir versuchen tatsächlich oder quasi Arbeitsplätze vor Ort zu schaffen, all denen. Den Epizentren, wo die Flüchtlinge herkommen, versuchen wir quasi Arbeitsplätze zu schaffen. Das scheint mir ein frommer Wunsch zu sein, oder? Ich glaube nicht, dass das funktioniert, weil die kommen natürlich sehr oft aus Ländern, die keine, also das sind Failed States sehr oft, oder? Alle total korrupt. Ich meine, so Länder geht nicht mehr mal ein Mensch, das investieren in Arbeitsplätze, oder? Kein Mensch weiss, ob das Geld würde einfließen. Oder das, glaube ich, funktioniert nicht. Oder es wäre schön, es wäre so. Und nachdem es nicht funktioniert, wenn wir uns einfach mit einem Prozentsatz an den Asylanten, die ja, leider quasi für Schlagzeilen sorgen, da werden wir uns einfach müssen abfinden damit. Mhm. Aber grundsätzlich, oder, das Demografieproblem nur über Immigranten zu lösen, das ist allen klar. Mhm. Also, in aller Ernst, das wird immer bestritten. Es gibt vielleicht jemand, der sagt, oh, Artificial Intelligence wird uns helfen, einen Haufen Arbeitsplätze zu automatisieren. Gut, das weiss niemand, das ist heute ein ideologisches Anders, hat sich niemand keine Antwort darauf. Aber allen Ernst, glaube ich nicht, dass die werden für viel Entspannung am Arbeitsplatz sorgen. Das war auch beim Internet nicht so, wie man es immer gemeint hat. Oder? Nichts ist wahnsinnig viel effizienter geworden, nichts ist wahnsinnig viel. Nein, Effizienz haben wir eigentlich praktisch keine Grundlage.
Und viel mehr Kinder scheinen wir noch nicht zu haben?
Viel mehr Kinder, das ist nicht wahnsinnig populär. Ich glaube, das ist auch, der Zug ist auch abgefahren, oder? Und so, also, natürlich kann man sagen, jetzt Gott ist es gewesen, da wegen der Inflation, das Leben wird natürlich, kann man kein Kind mehr leisten. Ich glaube nicht, das hängt dann damit zusammen, dass immer mehr Frauen berufstätig sind, selbstbewusst unterwegs sind, immer später Kinder bekommen. Oder also, ich glaube, das Rad zurückzudrehen, das ist vollkommen unrealistisch, dass wir in der Schweizer Familie haben, und nicht 3-4 Kinder haben, das ist unrealistisch. Zumal so unsere Wohnsituation nicht durch die Zuhörer. Aber ich hoffe, das geht nicht.
Gut, Wohnsituation, wir müssen ja für Migranten Wohnungen haben.
Ja, das liegt in der Natur der Sache, ja. Aber ich meine, also auch das. Das ist, allen Ernstes in der Schweiz könnte man problemlos oder ein bisschen verdichteter bauen. Oder Dachböden ausbauen, also wenn man wohnt und dann kann man arbeiten, wenn man will arbeiten. Das Problem ist eher quasi die Bodenspekulation, die natürlich das Bauen wahnsinnig verteuert. Oder? Aber ansonsten, also müssen wir da lang sein, genau genügend Wohnraum für die 10 Millionen befürchteten Einwohner im Jahr 2020 zu haben. Also 10 Millionen müssen wir eigentlich vertreiben und die auch können unterbringen, einigermaßen anständig.
Ja. Du lebst in Marseille und Korsika, vor allem in Korsika. Wie ist das entstanden?
Tja, das ist ein Schicksal. Meine Frau ist Korsin. Die habe ich vor 50 Jahren kennengelernt.
In Korsika?
Nein, nicht in Korsika. Die Geschichte ist nein. Sondern in Prag. Wir sind beide 68 Generation. Und Anfang 70 Jahre hat es jedes Jahr internationale Brigaden gegeben, die auf Kuba sind. Oder also Linke waren, andere Herren Länder haben sich versammelt und eingeladen worden, 6 Wochen, 8 Wochen nach Kuba zu gehen. Und dort hat man tagsüber hat man dort gearbeitet, so wie die kubanischen Arbeiter, Zuckerrohrschnitt, auf dem Feld geschafft, Häuser gebaut, Strassen gebaut. Und am Abend hat man sich politisch bedienen lassen, viel Arbeit. Workshops gegeben, viele Diskussionen über politische System. Und am Wochenende die Rambazamba, Rama, kubanischer Raum, Zigarre, Samba, Musik, Fun. Und, das, und 1970 bin ich mit einem Kollegen aus Kuba und der Zubringer war irgendwie in Prag. Und in Prag haben sich noch all die Jugendlichen aus ganz Europa versammelt, sind mit einem Charter. Das ist auch angekommen und ich habe natürlich meine Abschied gefeiert in der Schweiz. Ich war ein bisschen müde gewesen, bei dort, also am Boden gehockt, leicht schläfrig in Prag, im Flughafen. Da ist also eine Dame von mir auftaucht und hat gesagt, oh, du lehrst Triste. Da habe ich gesagt, non, je ne suis pas triste, je suis fatigué. Und so hat das quasi die Bekanntschaft hat auf einem schweren Missverständnis beruht.
Ich sehe das.
Ja. Aber es hat immerhin 50 Jahre angehalten, oder das Missverständnis. Also, meine Frau Korsin ist beruflich bedingt nach einem Mal in die Schweiz gewohnt, hat sich gut für Südeuropäer mit südischem Blut nicht ganz einfach, also sich in der Schweiz wohlzufühlen. Und dann haben wir dann einen Sohn bekommen. Und ich habe gesagt, weißt du was, komm, wir können Frankreich zügeln. I don't care, ich bin sowieso immer international unterwegs und ob ich in der Schweiz basiert bin in Frankreich oder so, irgendwo spielt keine grosse Rolle. Und logischerweise hat man gesagt, dass es Paris sein. In Paris ist ja Kulturhauptstadt, und dann haben wir uns dort ein bisschen umgeschaut, eine Wohnung gesucht und quasi. Du musst in Frankreich musst schon schauen, oder du musst schon auf einem richtigen Quartier wohnst, damit das Kind in den richtigen Kindergarten kommt, in den richtigen Kindergarten. Führt nachher zu dieser Public School, oder? Und dann führt nachher zu dem Gymnasium, das irgendwie Top-Quote hat. Also relativ kompliziert, also wenn du mal ohne gefunden bin ich dort hingegangen, gehe einen Vertrag unterschreiben und habe ein Taxi genommen und er hat 2,5 Stunden gehabt, oder im Stau. Permanent in Paris stecken geblieben, oder? Dann tanzt aus einer Frau angedeutet und gesagt, weisst du was, das geht unmöglich. Ich darf nicht in Paris wohnen. Ich meine, damals habe ich 200 Flüge im Jahr absolviert. Oder? Ich musste Zugang halt von Raum gehen und gesagt, das kann ich nicht machen. Oder? Ich muss absagen. Oder? Jetzt habe ich eine gute Nachricht. Oder? Wir gehen doch auf Marseille zügeln. Das war also mal eine Schocknachricht. Wobei, nur teilweise, oder? Weil Marseille ist eigentlich die Hauptstadt von Korsika. Also Marseille hat mehr Kors als in Korsika. Und meine Frau hat auch in Marseille aufgewachsen, steht auf die Welt gekommen, hat immer einen grossen Teil der Korsfamilie, ist in Marseille, also wollte ich das für sie ein bisschen Heimat sein. Und ich bin auf Marseille, weil ich einen Artikel gelesen habe, sind nur ein Observateur, der behauptet hat, Marseille sei quasi die grünste Stadt von Frankreich. Und mit der besten Lebensqualität, oder also alle, dann müssen sie sagen, wenn die Kopfschutz, wenn eine Marseille, wenn ein miserabler Ruf selbstverständlich, Kaffeestadt, Dreckig, Mafia, das weiss ich was, oder? Aber nur der Observateur hat natürlich recht gehabt, weil Marseille ist eine mausarme Stadt, aber A, hat die eine riesige Fläche, das ist grösser als Paris, oder rechenmässig. Industrie, hat alle zugemacht, alle verlumpet, oder wo noch kleine, ein paar Erdölraffinerien, alles. Sonst hätte es keine Maschine gegeben. Also es hat riesige Parkanlagen, oder? Rundum hast du Gamart, du hast La Provence, du hast Aix, du hast Cassis, oder? Du hast ein super Umfeld, du hast das Meer, du hast 300 Tage Sonne, du hast also relativ wenig Umweltverschmutzung, oder? Es hat also, das stimmt eigentlich alles, das interessiert mich, oder? Und dann machen wir wieder zum Arzt. Und dort hingekommen sind, oder, ist das auch eine Situation gewesen, die gerade für mich gut war, weil ich natürlich ein Haus gesucht habe. Und das war die Zeit, wo alle, die irgendwie Geld hatten, in Marseille abgehauen sind, nicht auf Hex. Oder Marseille selber war eigentlich leer gefegt von Leuten. Also das Angebot an Immobilien war relativ gross und man konnte eine grossartige Haus kaufen zum Preis von einer Dreizimmerwohnung in Paris. Ja. Oder? Und das habe ich nie bedauert, oder? Weil das ist wirklich eine faszinierende Stadt. Oder? Weil sie hat immer so eine spezielle Rolle gespielt, hat eigentlich beim Rest von Frankreich immer den Rücken zugetragen, ist offen gegen das Mittelmeer. Folglich auch auf ein Vielvölkerstaat, oder 105 Völker in Marseille, die unterwegs sind, die gut integriert sind und alles funktioniert. Das war faszinierend. Und das war für mich so ein Schnittpunkt zwischen Arm und Reich. Und die Stadt ist eigentlich auch geteilt. Es gibt einen armen Teil, es gibt einen reichen Teil. Im reichen Teil kann man eigentlich den Norden sehen, also den reichen Teil der Welt. Im anderen Teil sehen wir den südlichen Teil der Welt. Oder? Und die beiden Gegensätze, oder, sind dort auf engstem Raum quasi leben zusammen, oder, und das verfolgen. Hat mich immer wahnsinnig fasziniert, oder, also, Mars hat mir eigentlich gut gefallen, und der Zugang zum Flughafen war relativ einfach gewesen, voilà. Und Korsika war logischerweise das Familienzentrum von Korsen. Logisch, da gibt es Familienhaus, und haben wir selber ein Haus gekauft dort, und sind natürlich in der Ferien immer dort gewesen. Und jetzt, wo Kind fliegen ist, ich kann frei wählen, wo ich will leben. Und meine Frau, die lange mit Zell, wenn man zwei Mars gerne kann, ist natürlich ein kulturelles Leben bietet. Aber aufs Alter hin sind alle Korsen zurück auf ihre Insel. Oder? Das gibt eine unglaubliche Schollenverbundenheit zu Korsen mit ihrer Insel. Und da kommen eigentlich alle retour. Und darum ist es natürlich ein Prozess, dass wir unterdessen quasi eigentlich vorhin im Mars in Korsika gelandet sind.
Mhm. Wie ist Korsika?
Ja, es ist faszinierend. Oder? Also, es ist zuerst mal für den Besucher ist es relativ einfach. Oder? Mit mehr Inseln, wahrscheinlich die schönste, das sage ich jetzt nicht als Lokaljournalist, oder, sondern einfach. Sie ist unberührt, oder ist eine ganz grosse Teil, es sind auch viele Bausünder, aber grosse Teile der Inseln sind geschützt, oder? Ja. Geschützt, oder? Naturschutzgebiete, riesige Naturparks. Oder also viel weniger verstanden als all die anderen Inseln, das ist das eine. Und das zweite ist, oder? Die hat eine Naturvielfalt, oder? Wenn ich sonst, oder nie, kann ich nicht auf so kurz wenig Platz, ist das nie auffindbar. In Europa, noch auch weltweit nicht, oder? Korsika kann ich breite Kurven umfahren, da tut es keine neue Vegetation auf, ich habe tropische Gebiete, ich habe subtropische Gebiete, ich habe Waldgebiete, ich habe Schneeberge, ich habe alles, und ich habe Natur pur, oder? In allen Variationen, wir kennen dort. Die Schönheit von der Schweiz findet in Korsika statt, da hat Korsika zusätzlich noch den ganzen tropischen Bereich, hat Meer, hat Hunderte von Kilometern von unberührten Sandstrand, oder hat tropisches Klima, hat tropische Vegetation. Also all das macht es einfach mal wahnsinnig schön. Dann haben wir das zweite Thema, sind die Leute. Das ist ein spezielles Völkchen, weil die Kombination, es ist ein Bergvolk, es ist kein, oder man würde sich vorstellen, dass die am Meer gelebt haben, aber das ist nicht der Fall. Weil das Meer ist, oder dort ist immer Gefahr hergekommen. Korsika ist über Jahrhunderte immer besetzt worden. Und folglich ist das, die Korse hat sich alle Berge zurück, in den Bergen gewohnt. Mit dem wir nichts zu tun haben, wir waren Gefahr. Und die Kombination Bergvölkli und Inseln, sagen wir mal, tut den ganzen speziellen Charakter formen. Und der Charakter hat Vorteile, der hat Nachteile. Also ich habe mich können engagieren mit dem Charakter, also ich sehe nur die Vorteile. Aber es ist ein sehr spezielles Volk, ein sehr stolzes Volk. Sehr stolzes Volk. Das macht mir manchmal das Leben schwer. Aber auf der anderen Seite, es hat so, es gibt noch also im anderen Sinne gibt es da wirklich traditionelle Werte, die gelebt werden. Ist auch zum Beispiel, also praktisch, also es gibt nur wenig Kriminalität, oder sind, Touristen sind ziemlich sicher, Frauen können alleine reisen in Korsika, da gibt es keinen Korso, der hinten noch pfeift, es gibt keinen Korso, wenn eine alte Dame die Handtasche wegreisst, oder der Korso, wenn schon, der will quasi den grossen Banditen gehören, dann will man Banküberfälle machen in der Schweiz oder in Paris, oder weiss ich was. Also es gibt ein Banditentum, wo das noch mit so ein bisschen Ehre, mit da ein paar ehrvolle Regeln verbindet, das gibt es, oder? Aber ansonsten ist es eigentlich also ziemlich friedliche Insel. Und da hat es eine Geschichte, die absolut faszinierend ist, oder? Die hat immer so, sind immer besetzt gewesen, verschiedene Mächte auf dieser Welt. Und haben aber schon im 17. Jahrhundert haben sie schon irgendwie so diffuse Wünsche gehabt, unabhängig zu werden, etc. etc. 18. Jahrhundert oder, hat er zu Genua gehört, Königreich in Genua. Und dann ist auftaucht, Anfang 1736, ist ein Abenteuer auftaucht aus Deutschland, Theodor von Neuhoff. Und ich bin in den Korsen aufgetaucht und habe gesagt, ihr wollt Unabhängigkeit. Dann hat Korsen gesagt, wir wollen Unabhängigkeit, ja. Und danach hat er gesagt, ja, das kann ich euch besorgen. Ich habe gute Beziehungen zum englischen Königshaus und da gehe ich schnell in London vorbei, die geben mir Kriegsschiffe und Munition und Material. Und ich befehle auf den Genuesen, die sind ganz schwach auf der Brust unterwegs, die Genuesen damals. Und dann hat die Korsen gesagt, ja, das ist gut, du, aber was willst du dafür? Und er hat gesagt, ja, nicht viel, aber ich möchte, dass sie mich zum König machen. Also gesagt, getan, oder? Die Korsen haben das in einer Art Landsgemeinde veranstaltet. Wir haben gesagt, das ist in Ordnung, oder? Und dann hat man also quasi Theodor von Neuhof hat man zum König Theodor I. von Korsika gemacht, oder? Hat das natürlich beurkundet, mit einer wunderbaren Urkunde, wo noch hinterher noch drei Seiten eine Kurzverfassung geschrieben ist. Und ich tue noch Bücher sammeln. Ich sammle Bücher und Dokumente nur zum Thema Korsika. Und also ich bin der glückliche Besitzer der Inaugurationsurkunde von Theodor dem Ersten.
Wie hast du die erworben?
Die ist irgendwo bei einem Antiquar unbeachtet in Genf gelegen. Und habe ich irgendwann mal entdeckt, vor 20 Jahren.
Und die hat er steigert.
Ja. Und dann ist also der Theodor von Neuhof ist dann, zu den Engländern gegangen. Ich sagte, der liebe Freund, der Korsika interessiert uns überhaupt nicht. Oder? Aber weil du ein guter Freund bist, geben wir ein Schiff mit und ein bisschen Munition. That's it. Und dann ist er weggekommen. Belämmert, natürlich gemerkt, oder mit dieser Ausrüstung will ich das nie im Leben schaffen. Oder? Und er hat es auch nicht geschafft, darum ist dem seine Regentenschaft nach etwa 9 Monaten zu Ende gegangen. Oder? Und die Illusionen sind verflogen gewesen. Und dann, 20 Jahre später, oder, hat es einen neuen Anlauf gegeben. Da hat man einen jungen Kors geholt, der war Offizier in der genuesischen Armee, der Pascale Paoli. Oder? Und der hat man also auf Korsika geholt und gesagt, Carlos, würde ich gerne noch zum General machen und du tust einen Plan ausarbeiten, den die Unabhängigkeit kannst erreichen kannst. Dann hat der Plan ausgearbeitet und dann hat also die Genuesen relativ locker von dieser Insel weggebracht und hat die Unabhängigkeit ausgerufen. Und der Pascale Paoli, der hat Weltgeschichte geschrieben, das wissen die wenigsten Menschen der Welt. Der hat die erste moderne demokratische Verfassung der Welt geschrieben. Mhm. 1755. Oder schon ein paar, das ist 30 Jahre vor Frankreich, vor Amerika. Und in Amerika gibt es heute noch ein halb Dutzend Städte, wo Pascale Paoli heisst. Also Amerika, die Verfassung. Und die französische Verfassung basiert teils auf dieser Korsischen Verfassung. Und wir mal auf der Zunge verhauen. Irre, oder? Der hat mit 57 Frauenstimmrecht eingeführt. Erst auf der Welt, oder? Erst auf der Welt. hat Walter Denning gemacht, hat eine Universität gegründet, hat eigenes Geld gegründet, hat Gleichberechtigung eingeführt, also alles, was du willst. Oder? Und ist bejubelt worden, Voltaire, Rousseau, schon all diesen Kohlen gesagt haben, weißt du, oder? Ganz Europa muss korsisch werden und so weiter und so fort. Oder? Und das hat, das ist 7, 8 Jahre gegangen. Oder? Und offiziell war immer noch Genua Besitzer von dieser Insel, aber logisch ist es nicht mehr zu sein. Und Korsi war Hausbesetzer, oder? Der Besitzer hat einfach nicht mehr auf die Insel kommen. Und dann hat Genua die Insel den Franzosen verkauft.
Ja.
Oder? Da haben die Franzosen 40'000 Soldaten in Bewegung gesetzt, oder? Um auf dieser Insel quasi die Unabhängigkeit zu beenden. Oder? Und dann haben die Korsi heroisch geschlagen. Puente Novo, aber logischerweise ging die Übermacht verloren. Und so ist Frankreich für einen tiefen Betrag quasi zu einer Insel gekommen. Mhm. Und logischerweise führt das auch heute noch zu ein paar Spannungen.
Zwischen Frankreich und Korsika.
Ja, ja, wobei, also, es hat eine Zeit gegeben, also spät, wo Korsika stolz war, quasi Frankreich zu gehören. Oder? Aber heute ist das nicht mehr so. Heute ist es nicht mehr so. Also, ja. Heute ist, Korsen wollen keine Unabhängigkeit, sie wollen quasi einen vollen Autonomiestatus bekommen. Und gut, die Chancen stehen nicht so schlecht, dass der bekommt. Mhm. Unterdessen, also Herr Macron hat es begriffen und schafft jetzt also Paris, schafft ernsthaft mit den Korsen zusammen, um den Status zu etablieren.
Alles.
Und man hofft, er wird zustande kommen, ist aber nicht ganz sicher, oder? Weil es braucht eine 2-Drittel-Mehrheit im französischen Nationalversammlung. Oder? Und dort gibt es natürlich starke Kräfte, die sagen, nie im Leben dürfen die einen Status geben. Wenn denen so einen Status geben, kommen alle anderen auch. Da kommt Gamard, da kommen alle, oder? Also Bretonen, also folglich Attention. Aber man ist nicht ganz sicher, ob es dort durchgeht. Ja. Aber grundsätzlich, heute sind sich die Verhandlungsparteien eigentlich über den Text einig, oder? Dass es tatsächlich Korsika soll vollen Autonomiestatus bekommen.
Mhm. Wann wirst du dir in Korsika zu heiss?
Nie.
Nie?
Nein, ich wohne einfach am Meer und ich habe so einen Hügel oben. Oder, und dort gibt es immer einen kleinen Wind. Oder? Mhm. Das ist nie, also, es gibt, glaube ich, in 40 Jahren, also vielleicht dreimal den Sommer, als wirklich heiß empfunden ist, wirklich die Luft. Also, der Wind nicht geherrscht hat und zeitweise auch 40 Grad hat, aber es gibt da dafür Schatten- und Klimaanlagen. Also man kann es überleben.
Okay. Ja, das Anwesen ist ja ein Tempo Perso, wenn ich das richtig ausspreche, bin ich mir nicht ganz sicher. Und es entwickelst du immer wie weiter. Und es gibt ein neues Dromedar.
Ja. Also ich habe dort vor 30 Jahren hat ein Haus gekauft, das hatte ich ein bisschen Umschuld. Und dann habe ich vor 10 Jahren gehabt, als Nachbar und ich habe damals schon gesagt, wenn irgendwo ein Grundstück frei wird, das an mein Grundstück angrenzt, oder nachher, will ich versuchen, das zu helfen. Ich will es leisten, ich will es versuchen zu helfen, weil einfach aus meiner Erfahrung, aus meinem Bekanntenkreis, all die, die in dieser Situation waren und es nicht gemacht haben, haben es später bereut.
Ja.
Alle, oder? Und all die, die es gemacht haben, haben es nicht bereut, weil die sagen, haben etwas ganz Gescheites gesagt. Ich sage, weißt du, Thomas, es kommt dir vielleicht wahnsinnig teuer vor und oder, da will einer zu viel geben, so, aber sag dir einfach eins, weißt du, in 10 Jahren hast du vergessen, was du gezahlt hast, du keine Rolle mehr, oder? Aber in 10 Jahren hast du nicht vergessen, den Kopfartikel, oder? Mehr Rand hast und vor dich mehr geschützt bist und mehr Unabhängigkeit hast. Das habe ich immer gemacht. Und dann ist halt, vor 10 Jahren, irgendwie die Nachbildungschaft frei geworden. Das Haus war, das dann verfallen war. Aber viel Land, bei 15'000 Quadratmeter, konnte ich kaufen. Und dann habe ich sehr nicht gewusst, was ich machen
wollte.
Ja. Dann habe ich aber gesagt, das Land, also dort viel Land, hinter dem Haus, also nicht richtig mehr, sondern hinter dem Haus, und gesagt, wäre schön, mal einen schönen Park zu machen. Das wäre alles so wild und wild, das war Matti, überwachsen. Da Man sagt, kann doch immer etwas machen.
Mit der Vision, ein Dromedar?
Nein, ja nicht. Einfach ein schöner Park, Skulpturen aufstellt, ein Weierli hat, mit irgendwelchen Fischen, was weiß ich was. Und einfach ein bisschen wandeln. Wir haben das alles mit Korsen, also mit Korsen, mit, nur mit korsischen Pflanzen, Bäumen, dort schafft man nichts Exotisches. Und dann habe ich gesagt, aber ich wollte 500 Quadratmeter aussparen, ich wollte zwei korsische Esel haben, Korsen, das ist also ein AOC. Es gibt einen AOC-Esel, der Korsen Ursprungs ist und als Korsen-Esel quasi qualifiziert ist. Also ich habe gesagt, gut, dann muss in dem Park zwei Esel sein. Das heißt, 500 Quadratmeter aussparen. Dann das ausgespart, dann habe ich angefangen, den Park anzulegen. Und dann habe ich irgendwann mal, gemerkt, dass ein halbes Jahr haben wir es, dann habe ich mal Google befragt und gesagt, und wie viel Platz brauchen eigentlich zwei Esel, damit es denen wohl ist, oder? Dann hat Google gesagt, die brauchen 1500 Quadratmeter. Dann habe ich gedacht, jetzt habe ich ein Problem, oder? Weil die 1500 Quadratmeter in dem Park die nicht können 1000 neue Quadratmeter schaffen zusätzlich, das war unmöglich. Und da habe ich ein Stück Land, das ich eben einmal gekauft habe, vor langer, langer Zeit, habe ich gesagt, ja gut, dann geben wir das halt dazugeben. Aber das Land ist ein Land, das sind 12.000 Quadratmeter gewesen, oder? Und dann habe ich gesagt, 12.000 Quadratmeter und zwei, das stimmt ja nicht. Das stimmt nicht ganz überein, oder? Ja. Folglich müssen wir jetzt einfach ein bisschen mehr Tiere zu, oder? Also quasi, damit es eine kleine Population gibt, oder? Und so hat das angefangen. Und dann habe ich, oder wir haben alle ein bisschen mehr Freude bekommen, und das ist, mit diesen Tieren zu sein, ist besser als meditieren, oder? Das ist wahnsinnig beruhigend und ein gutes Erlebnis, oder? Vor allem, weil wir haben so viel Platz, dass alle Tierrassen, die wir haben, quasi durcheinandergemischt, die können alle zusammenleben. Oder wir nicht getrennt sein, sondern die können alle leben, alle in Frieden zusammen, wir alle Platz haben, oder? Und jetzt habe ich noch mal ein Stück Land, habe jetzt noch mal umzuhauen lassen. Und jetzt habe ich etwa, weiß nicht, vielleicht 30.000 Quadratmeter für Tiere. Und das sind wir jetzt quasi am Vorbereiten. Und dann habe ich Population, also ich habe Fisch, ich habe Hunde, ich habe Bienen, ich habe Hühner, Gänse. Ich habe Fasanen, Truthähn. Hasen, dann haben wir Geissen, Schaf, dann haben wir Ponys, die Esel selbstverständlich.
Also richtig jetzt so drüben.
Alpagas, oder? Alpagas. Und jetzt als nächstes kommen Wannabies und es kommt ein Dromedar noch. Voilà. Und dann haben wir also vielleicht, ich weiß nicht, 100 Tiere oder so, also ohne Hühner und Bienen und Fisch zu zählen.
Ja. Wie schaust du denn Tier?
Ja, das ist natürlich ein relativ grosser Aufwand. Oder? Die müssen ja gepflegt und gepflegt werden und ernährt werden, müssen medizinisch betreut werden. Ja, ich habe 3 Angestellte in Korsika,
ja,
die dafür besorgt sind, dass das alles gut ist. Ich habe einen Profi, also einen gelernten Tierpfleger. Also der hat die Oberverantwortung für die Tiere.
Ja.
Und nachher geht man logischerweise.
Ja, aber sonst müsstest du mittlerweile selber ein halber Landwirt sein.
Ja, natürlich. Oder? Und das ist, also für mich ist das also super. Ich finde, das ist ein Paradies. Und einfach, also ich merke jetzt, oder, nach einem relativ intensiven Leben, wie schön das ist, Ruhe zu haben. In Ruhe können zu leben. Oder? Das ist eine unglaubliche Lebensqualität. Oder, und das ist einfach super im Korsika, das ist jetzt natürlich etwa 40.000 Quadratmeter grosses Grundstück. Oder?
Also riesig. Ich
habe ein Gästehaus gemacht, noch, wo Gäste haben im Sommer, also gross, und dort leben wir. Und es ist auch ein bisschen, sagen wir mal, ich habe es auch ein bisschen gemacht als Protest gegen quasi Immobilienspekulation, oder? Also rund um mich kommen, ich auf einmal anfangen wild zu bauen und Baubewilligungen sind en masse verteilt worden und ja, ich habe teilweise sehr schönes Land mit wunderbarer Aussicht auf die Buchtwaschaktion und denke, gut, jetzt soll ich einfach Kontrapunkt, jetzt gehört noch dazu, oder? Und ich, das Land wird nie bebaut werden, nie, oder? Voilà. Und ich kann auf dem besten Land, das ich habe, mit der schönsten Aussicht, hocke bei den Tieren und weide dort, freut sich am Leben dort, oder? Also, ist auch noch ein kleiner, stiller Protest von mir, oder? An dem ich mich auch freue. Ich freue mich an der Ruhe, ich freue mich daran, quasi das, durch Spekulation entzogen zu haben, das Land und das zum Kulturland zu machen, das für Viecher zur Verfügung steht.
Ich sehe das. Du selbst hast vorher bezüglich Prag schon ganz kurz Politik angesprochen. Würdest du dich selber ganz am linken Rand zuordnen oder gemässigt oder am rechten
Spektrum, glaube ich nicht? Nein. Also, wie gesagt, schon in der Amtszeit war ich extrem link, soweit das extrem war damals in meiner Zeit, 68, war Hochzeit war. Nein, und selbstverständlich wird man ein bisschen reifer und älter und lebt ein bisschen mehr. Und logischerweise, durch die Tatsache, dass ich Wirtschaftsjournalist geworden bin, habe ich mich auch müssen ein bisschen mit Wirtschaft und Kapital und Kapitalismus auseinandersetzen. Und habe dann mal beim François Mitterrand habe ich eigentlich eine Formel gefunden, wo ich muss sagen, die passt auch gut zu mir unterdessen. Er hat beim ersten, in den ersten 7 Jahren ist er ja, sagen wir mal, sehr sozialistisch unterwegs gewesen, mit Nationalisierung von vielen Industrien, viel Staatsinterventionismus. Und nachher hat er aber herausgefunden, dass das nicht der richtige Weg ist, oder dass irgendwie das, also Kapitalismus, freie Kapital, freie Marktwirtschaft wahrscheinlich bessere Ergebnisse erzielt. Man muss einfach dafür besorgt sein, dass quasi die Spielregeln bestehen, oder? Und er hat sich danach noch ein Interview gegeben mit einem Ökonomisten, der gesagt hat, I am a capitalist with a human face.
Ja.
Und das hat mir eigentlich gut gefallen, oder? Und ich habe gefunden, das passt mir gut zu mir. Oder? Ich habe ja allernächstens gesagt, ich fühle mich wohl als Kind, als Unternehmer. Und, aber logisch, es scheint mir vernünftig zu sein, oder, dass ihr eine Verantwortung übernehmt gegenüber der Gesellschaft, oder? Und viele machen das ja auch.
Ja.
Und also darum kann ich mit dieser Form eigentlich gut leben. Und ich habe natürlich schon früh gelernt, mal mit Widersprüchen zu leben. Oder, also ich
macht ja auch Spass.
Ich habe in jungen Jahren bin ich auch Porsche gefahren, mit Maserati gefahren. Und natürlich, Haufen der linken Freunde haben ein riesiges Problem gehabt mit dem. Ich habe nie eins gehabt. Weil ich eigentlich immer gesagt habe, die Welt die ist voll von Widersprüchen. Oder? Und wir müssen akzeptieren, dass auch wir mit denen leben. Oder? Und für mich stimmt, wenn ich wüsste, dann kann ich gut leben. Aber, voilà. Und darum hat mir die Form hat mir eigentlich gut gefallen gehabt, oder? Und mit der kann ich auch heute gut leben, die gefällt mir gut. Oder? Und heute habe ich die Chance, oder logisch wieder die aktive Geschäftszeit war das Kapital wichtiger gewesen als der Rest. Aber jetzt habe ich das Privileg und ich kann quasi um den Sozialteil kümmern. Oder? Ja. Und diesbezüglich glaube ich, werde ich eine einigermaßen vernünftige Bilanz herbringen, persönlich.
Ja, ich finde es spannend, dass du sagst, weil die Widersprüche sind ja wirklich allgegenwärtig.
Ja, und dann muss ich auch als. Das macht das als Leben spannend. Mhm. Oder? Ich muss ja immer Spannungsverhältnis, muss ja einfach immer geben.
Ja.
Sonst wird es uns langweilig.
Aber Porsche kannst du nicht
mehr. Nein. Die Anekdote ist gut. Ich habe, wie gesagt, nach dem Porsche, der ist auf die Welt gekommen und gesagt, jetzt muss ich ein Familienauto haben, oder? Aber dann habe ich ein Maserati gekauft, Quattroporte. Ein wunderschönes Auto, wunderschön, oder? Und, aber das war damals überfordert mit einer sehr komplizierten Elektronik und hat also im Gefolge auch einen schlechten Ruf bekommen. Und ich bin mal am Bellevue, bin ich mal vor einem Rotlicht, den Motor abgestellt, oder? Und den Motor nicht mehr angesprungen. Oder? Logischerweise hat das Publikum geholt, oder? Ein Maserati, oder, der Pannen hat. Haben alle Freude gehabt, ich hatte nicht so Freude gehabt. Hat den Maserati reparieren lassen. Irgendwie, ich weiß nicht, ein paar Monate später passiert das gleiche Rot zu sehen. Bahnhofstrasse. Nicht mehr angesprungen, oder? Dann habe ich gesagt, also, jetzt ist es fertig. Oder? Ich bin ausgestiegen. Vor dem Rotlicht, das erste Auto aus dem Rotlicht, der Bahnhofstrasse, bin ausgestiegen, bin die Unterführung runter. bin unter Führung durch, an anderen Ort rausgekommen, bin dort in einem Schlossencafé, habe mich an einen Tisch gesetzt, oder? Und habe den Garage angerufen, der mir etwas verkauft hat, und gesagt, Pannen können hier abholen am Bahnhof. Dann hat das Auto nie mehr gesehen. Oder? Dann das Reparieren, wenn es verkauft wird, nie mehr gesehen. Oder? Voilà, dann habe ich mich dort wendet unterhalten. Du bist etwa eine halbe Stunde gegangen. Und ich dachte, was ist da los? Wo ist der Chauffeur? Der ist im Kaffee, hat ein Bier getrunken, hat im Spektakel zu. Und die Polizei ist gekommen, alles ist gekommen. Und dann ist die Garage gekommen. Und dann hat sich das also mal aufgelöst gesagt, ich habe mich darauf, das Auto da abzuholen. Oder? Und an dem Tag habe ich gesagt, und jetzt ist es fertig. Oder? Jetzt wollte ich nichts mehr von Auto wissen. Jetzt ist das nur noch, ab heute ist das nur noch ein Verkehrsmittel, das funktional sein muss. Nichts mehr anders. Oder? Fertig. Oder? Und als Ausdruckstest habe ich gesagt, im nächsten Auto geht meine Sekretärin geht eins kaufen. Oder? Voilà. Corsica, Cabriolet. Voilà. Und es muss nicht fahren, wenig Auto, also kann das sogar so ein Auto sein. Gut. Die hat das Auto gekauft oder hat das auf Corsica gebracht. Oder? Und ich bin dort immer viel unterwegs. Ich habe so gefunden, der Kofferraum ist zu klein. Oder? Der normale Koffer kann nicht kommen, den Kofferraum in der Zeit haben. Pechtag auf den Deckel. Kannst du gerade mitnehmen, kannst du gerade verkaufen. Oder? Jetzt kaufst du nicht mehr, kaufst du BMW. Oder? Gut, also BMW gekauft, dort ist ein Koffer reingegangen. Und dann habe ich ihn auch wieder verkauft. Und dann bin ich in der Schweiz habe ich zu Zern gewohnt. Und dann musste ich sagen, hey, die Schweiz hat so ein geiles öffentliches Verkehrsmittelsystem, oder? Jetzt wollte ich kein Auto mehr. Fertig. Voilà. Habe kein Auto mehr. Ich fahre nur mit dem Verkehrsmittel und dann dringend das Auto brauchen. Miete eins oder mich ringen, gibt mir eins von seinem Auto und so. Und da bin ich jahrelang, oder bin ich eigentlich jahrelang ohne Auto unterwegs gewesen. Ja. Da bin ich, habe ich müssen zügeln, weil da mein Haus, wo ich da drin gewohnt habe, zur Wohnung hatte, ist eben grundrenoviert worden. Da bin ich auf Berg gezügelt. Und da habe ich wieder, da habe ich das Auto gebraucht. Da habe ich das Auto gebraucht. Und nachher habe ich Berg wieder verloren, glücklicherweise, da in Luzern können, Adock. Da habe ich gesagt, ich brauche kein Auto mehr. Oder? Und in Korsika habe ich gesagt, gut, dann muss ich ein Auto haben, das eigentlich funktional ist. Und nachdem mein ganzes Abenteuer in der Tschechoslowakei angefangen hat, 1990, kaufe ich ein tschechisches Auto quasi als Hommage, oder? Und fahre jetzt das Skoda.
Ja, okay. Ja.
Aber ja, wo ich fahre, ist ein grosses Wort. Also, wenn ich 2000 km im Jahr mache, ist es schon viel.
Ja, sehr gut.
Ja. Ja. Also, kommen ohne Auto raus heutzutage.
Ja, sehr gut. Ja, der ÖV in der Schweiz ist wirklich super. Ja,
genial, das ist, oder? Das ist eine unfassbare Leistung. Oder? Also, das kann man nicht genug hochschätzen. Ja. Vor allem, wenn ein Ausland wie die Schweiz kommt oder es funktioniert, dann kann man stolz sein drauf.
Ja. Du hast auf diesem riesigen Grundstück auf Korsika, habe ich auf Google Maps gesehen, und einen Tennisplatz. Ich weiß jetzt nicht, ob du das selber gebaut hast, ob du leidenschaftlicher Tennisspieler bist oder ob das schon dort war.
Nein, das hat es schon gegeben. Ich einfach den neu machen, oder?
Ja. Und wie gut spielst du Tennis?
Schlecht. Vollkommen talentfrei.
Aber du spielst?
Ja, ich spiele, oder? Ich bin begeistert, oder? Ich glaube, ich bin ein guter Frustrationsabbauer, oder? Wobei Frust natürlich auch mit allen misslungenen Schlägen, oder? wächst. Aber das war bei mir eigentlich im Sport immer so gewesen. Ich betreibe immer noch viel Sport. Ich hatte immer ein gutes Auge, im Fußball, in allem, oder? Aber ich war nie gut gewesen, oder? Ich war nie ein guter Techniker gewesen, oder? Ich war eine Laufmaschine im Fußball, dann physisch stark gewesen, können säckeln. Aber ich war technisch immer schlecht gewesen. Und Tennis, da habe ich, weil der Platz dort gestanden ist, habe ich gesagt, gut, jetzt fange ich mal an zu spielen, oder? Und dann gesagt, gut. Ich habe mehr Ambitionen, aber eigentlich habe ich mir das selber beigebracht und folge ich alle Fehler selber gemacht. Und nachher in ein Alter gekommen, wo es schwierig ist, die Fehler zu korrigieren. Und dann habe ich dann mal einen Tennislehrer geholt und mit dem Tennislehrer geübt und so. Und nachher irgendwie nach 10 Mal üben, habe ich gesagt, weißt du was, komm, vergiss das. Ich meine, das lerne ich jetzt nicht mehr. Die richtige Backhand oder das lerne ich nicht mehr. Vergessen mache das einfach, oder? Also spiele ich begeistert, aber ohne jegliches Talent.
Jetzt wäre die Situation folgendermaßen, dass ja Ringe ein CEO hat, der Tennis hat gespielt. Und dann könnt ihr, du kannst ihn mal einladen zu dir und er dir ein bisschen Tennis beibringen. Und
also das ist alles, das hat alles schon stattgefunden, selbstverständlich.
Aber
sowohl der Michael Ringer hat schon Tennis gespielt im Korsika, auch der Marc Schmaler hat schon Tennis gespielt im Korsika. Nur, oder wenn Sie meine korsischen Tennislehrer mit viel Geduld, oder wie es zahlt sind, dass sie so viel Geduld haben, oder? Dass, wenn ihr das nicht schafft, wie stellt ihr denn den CEO von Ringer schaffen, die Geduld auch gar nicht mitbringt, oder? Der hat einfach keinen Spass haben, bei mir ist es nicht irgendwie mir, oder mühsam die richtige Technik einbringen. Also, die Ambition haben beide nicht gehabt und ich habe sie auch nicht gehabt.
Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Du hast ja bei Ringer zwei Wirtschaftsseitungen gegründet, die noch heute die Medienlandschaft der Schweiz stark prägen, Bilanz sowie Cash. Wie kommt man auf die Idee?
Gut, also als Bilanz war ja nicht das Ringer-Produkt. Also, und da bin ich bei Mitgründer gewesen. Das war von Bilanz der Schweiz 1977, das war Jean Frey Verlag. Und Jean Frey Verlag hat Andreas Kraken geholt als Chefredakteur. Mhm. Andreas Kraken ist von Ringer gekommen, es hat eine zentrale Wirtschaftsredaktion gegeben. Damals, und als ich angefangen habe, 1974 mit der Journalistenschule Ringier, und da hat es eine zentrale Wirtschaftsredaktion gegeben. Oder Michael Ringier und ich am gleichen Tag als Lehrling angefangen haben. Oder? Und der Andreas Kraken, der war ein gestandener Wirtschaftsjournalist, neben dem Uli Sieg zusammen. Und der ist eigentlich mein Lehrmeister geworden, der Andreas Kraken. Und der ist nachher gegangen, der ist also Gründer zu der Bilanz. Und hat mich nachher geholt zu der Bilanz als Investigative Journalist. Das war meine Spezialität damals.
Vielleicht noch kurz, was hast du ursprünglich für einen Hintergrund, wenn ich dich an dieser Stelle noch darf?
Das ist ein totaler chaotischer. Also ich bin...
Das habe ich dir gesagt.
Ich sage das und bin stolz darauf, selbstverständlich. Also ich bin ein Schulabbrecher. Ja. Ich habe 5 Jahre humanistisches Gymnasium absolviert, bin am 5. Jahr nachdem, also ich bin einmal hocken geblieben, oder? Und dann nach dem 4. Jahr hat der Rektor der Notenkonferenz gesagt, der Trieb wollen wir in unserer Schule haben, das ist ein Rädelsführer, ich war damals schon politisch sehr aktiv gewesen, da wollen wir nicht mehr in der Schule haben, oder? Und dann mal schauen, wer könnte denn da oder noch mit den Noten runtergehen, damit sie quasi da rückt, damit wir dann selber sauer machen. Und dann hat also der erste gesagt, ja, ich könnte in einem halben Punkt oder so runtergehen. Und dann hat sich einer gemeldet, ein Österreicher. Das war aber nicht mein Lehrer gewesen. Und der hat gesagt, ja, geht's eigentlich? Das könnt ihr auch nicht machen, weil das ist ein Skandal. Nicht einer aus politischen Gründen versuchen, da die Noten zurück, damit er quasi zur Schule ausfliegt. Das geht doch nicht, oder? Dann sind wir abgebrochen. Nur habe ich im Verlauf des ersten Schuljahres ich habe die Geschichte erfahren, oder? Und das, ich habe Freude an der Geschichte, oder? Weil ich habe gemerkt, das Ende Not, oder? Das Ende Not. Bei der ETI gesagt, ich war also wirklich schon sehr politisch sehr geladen gewesen und ich habe einfach nicht begriffen, was ich. Ich sollte Latein-Vokabeln lernen oder ich sollte irgendwie Flüsse in Europa lernen. Das hat mich alles von A bis Z angeschaut. Das hat mich eigentlich praktisch nicht interessiert. Also außer Deutsch und Sport, würde ich sagen, aber sonst gar nicht. Oder? Und dann habe ich einfach, also praktisch spontan, nach 5 Jahren bin ich im letzten Schultag bis zum Rennen gegangen und gesagt, ich komme nicht mehr. Dann hat er gesagt, was? Oder er hatte damals so seine Meinung geändert, weil sein Sohn ist ein Aushilfslehrer war und er hat seinem Vater von mir erzählt, auf er sagte, komm, das ist so viel Bein, das musst du unbedingt bleiben. Er hat gesagt, sie wollte mich rausschmeissen vor einem Jahr und jetzt gehe ich freiwillig, sind sie doch glücklich darüber. Und ich habe die Schule verlassen und bin heimgekommen, natürlich meine Eltern oder logischerweise oder in Schockstarre verfallen. Oder denkt im Himmelswillen, was hat aus dem Bub, oder? Und hat mich nachher zum akademischen Berufsberater geschleppt. Der hat mit mir einen Haufen Eignungstests gemacht und das Ergebnis hat die Eltern nochmal erschüttert, weil nach allen Tests sind wir zusammengesessen mit meinen Eltern und mir. Und hat gesagt, ich werde mir das nicht glauben, aber er hat das ideale Profil, um Gefängnisdirektor zu werden.
Ach.
Aber, Ich vorstellen, wenn jemand deinen Eltern sagt, du dein Kind wie Fenster, das ist nicht ideal. Dann hat er gesagt, jawohl, das ist ideal für dich. Oder? Und jetzt ist es so, oder er muss logischerweise eine Ausbildung machen, nachdem er nicht an der Universität kann, CG Jung Institut, oder Psychologie studieren, ist aber noch zu jung, ist erst 16 oder 17 gewesen, muss man 3 Jahre warten. Aber das macht er nachher, er ist auf dem richtigen Weg, in der Zwischenzeit muss er eine Lehre machen. Voilà. Gut. Und der Stadt neu hat es in diesem Jahr eingeführt worden, die Lehre des Verlagsbuchhändlers. Also das ist, es gibt einen Sortimentsbuchhändler, der einen Buchhandel, also eine Buchhandlung führt und leitet und macht. Und Verlagsbuchhändler ist der, also quasi vom Manuskript bis zur Vermarktung von Büchern um alles kümmert und Bücher produziert. Voilà. Da habe ich eine Lehre gemacht in 10 Wochen in Luzern. Das war total spannend. Hat mir gut gefallen. Habe ich 3 Jahre lang mit Literatur entdecken und viel Literatur gelesen. Mhm. Und ich habe nachdem keine Ahnung gehabt, wie man ein Leben fühlt. Das war total. Ich habe nicht mehr gewusst, wo ich bin, wenn ich wo, was mache. Aber es hat sich nie darum gekümmert, weil ich immer brillant war in dieser Schule. Und alles war immer glücklich mit mir. Ich habe einen guten Abschluss gemacht. Und dann habe ich aber mein revolutionärer Charakter hat sich dort leider auch wieder bemerkbar gemacht. Also nach der hat eine grosse Zeremonie gegen Casino mit Diplom verteilt. Mein Lehrmeister damals hat gesagt, oh, Thomas, komm, jetzt soll ich dich zum Nachtessen einladen. Da sind wir an der Reise gesessen und haben irgendwie Gin Tonic getrunken. Und dann hat er im Verlauf hat er mir gesagt, gell? Und du bist sehr dankbar, oder? Dafür, was ich da quasi geleistet habe, hat er gesagt, ich bitte. Er hat gesagt, ja, Herr Janssen. Also Sie haben überhaupt keinen Beitrag geleistet. Oder? Ich habe das ja alles selber organisiert. Oder? Ich habe mich entschieden, wo, wenn ich will, in Abteilung gehen will. Ich habe alles immer selber gemacht. Oder? Sie habe ich ja praktisch gar nie gesehen. Oder? Dann habe ich gesagt, schauen Sie das Dokument. Was verrissen, in die Tür geschmissen. Ich habe gesagt, voilà. That's it, oder? Voilà. Das ist fast nicht das wert ist. Gut. Dann oder, hat sich gefragt, naja, und jetzt? Was machen wir jetzt ganz genau? Oder, weil es klar war, ich will sicher nicht immer Verlag arbeiten. Und dann hat sich aber oder, eine Gelegenheit gegeben, weil ich einen guten, in früheren Jahren war ich ein guter Schachspieler. Schach war eine Passion von mir.
Okay.
Ab 10, so von 10 Jahren. Also, wie wild Schach gespielt.
Machst du jetzt aber nicht mehr?
Nein, ich bin nicht mehr auf dieser Höhe. Vor 5 Jahren habe ich wirklich intensiv, also wirklich jeden Tag trainiert, mit Blitz, mit Blindschach, also wirklich mit Schachklub und Theorien. Also wirklich gut gewesen. Als 14-Jährige habe ich an einer Simultanpartie eine Unterschied gemacht gegen einen Ex-Weltmeister. Und ich gewonnen hätte, nicht hätte müssen. Der letzte Bus auf Mecker, meine Eltern total verzweifelt. Also ich war gut gewesen, oder? Und ein guter Schachspieler, das ist automatisch ein sehr guter Kartenspieler. Oder weil er entwickelt das fotografische Gedächtnis, oder mit all diesen Stellungen, man muss ja überlegen, mit welcher Wahrscheinlichkeit passiert was. Man muss immer vorausdenken, relativ viel. Oder? Und im Kartenspiel gibt es noch viel weniger Möglichkeiten als im Schachspiel. Folglich sich quasi das Berechnen von Wahrscheinlichkeiten wäre, welche Karten könnte ich haben, ist relativ einfach. Also, viel einfacher, oder? Und oder, wenn du das kannst, dann hast du also alle Karten im Kopf hast, und dann kannst du einigermaßen berechnen, ob die Partner, die Gegner, die und die Karten hast, oder? Wenn du dort nur einfach quasi 2% besser bist, oder, als deine Gegner, oder, dann gewinnst du einfach an, dann kannst du gar nicht verlieren, das ist wie Casino. Casino hat immer 51% Chancen, oder? Die gewinnen immer. Und folglich habe ich dann quasi mit einem anderen Schachkollegen habe ich gefragt, weißt du was? Wir sind ja jung, wir sind ungebunden, oder? Wir können doch mit Karten spielen, unser Geld verdienen. Okay. Gesagt, getan, haben wir gemacht, oder? Und dann sind wir gute Tage gegeben. Zuerst war es Viehmärt, dann sind wir die Bauern ihre Viech verkauft, sind vom Land gekommen, ihre Kühe verkauft. Die einen sind sofort heimgegangen, sind vernünftig, sind das Geld von der Bank geblieben, heimgegangen. Die anderen sind irgendwie da ins Puff gegangen, oder? Und die dritte, so, ich müde kann auch machen, dass ich Essen kopfe und ein bisschen Geld spielen würde. Das war immer gut für die. Kategorie. Und dann aber hat er eigentlich wieder runter gesagt, dass es Leute gegeben wollen zocken. Oder? Und das Wochenende war das immer das Beste gewesen. Da sind die Neureichen unterwegs gewesen und die hat man dann erst so. Die haben Aufgaben so in den Nightclubs. Sie sind am Abend um zwei dazugegangen, oder? Nachher ist man darum gegangen und gesagt, die haben immer weitermachen wollen. Dann ist man zu denen heimgegangen. Oder? Und dort hat man angefangen zu zocken. Voilà. Und logischerweise, wenn du deine Brain bei einem Anhalt ist, nicht Alkoholexzess hast und auf der Gegenseite hast einen, der viel Geld hat, der besoffen ist, oder wo überzeugt ist, dass sich das Glück wird wenden und muss einfach nur den Einsatz erhöhen, um alles Geld wieder so zu gründen. Also, wenn du so einen Tisch hast, also da kannst du dir an einem Hobby oder ein gutes Monatsgehalt verdienen.
Was habt ihr gespielt? Poker?
Nein, verschiedene. Ja, Poker auch, aber alles. Banken, also hat es verschiedene Spiele gegeben. Ja. Also, sehr schnell gegangen, so 3-4 Spiele, wo es also sehr schnell geht oder, und du ständig musst wieder einen Einsatz geben.
Ja.
Also dann so 3-4 so ein Spiel gehabt.
Okay.
Und das ist wirklich, dass ich meine, ich habe mich total als Playboy geführt, für Schor, einen Sportwagen gefahren, habe mich am Tag über dem Lido quasi ausbreitet auf der Sonne, oder? Also wirklich alles, wirklich viel Spass gehabt. Es ist alles gut gelaufen, oder? Und ich habe viel Talent gehabt. Es hat zwei Brüder gegeben, in Luzern, die haben Restaurants gehabt, Saisonbetrieb. Und vier Väter sind eins im Gotthard. Und die beiden Brüder sind 4 Monate im Jahr, es ist alles zu gewesen, die sind 4 Monate im Jahr sind die von Kreuzfahrt gegangen. Oder nur vom Kreuzfahrtschiff. Und die haben, also, da hat es einen gegeben, das war natürlich die Altstadt, in der Altstadt, allem schön durchmischt, das war spannend gewesen. Und da sind wir Fachmaler gewesen. Und wenn er reingekommen ist, oder dann gesehen hast, oder wenn er so also eine lallende Stimme gehabt hat, hast du gedacht, Gott, denke, der ist irgendwie halb dabei, oder? Mhm. Aber das ist gut, kann man antreiben. Aber es war einer der brillantesten Kartenspieler in Luzern, oder? Und die haben den immer mitgenommen, oder? Die haben den mitgenommen auf die Kreuzfahrten, haben den ausstaffiert mit Anzug und allem dazugehört, oder? Und dann mit Spielgeld ausstaffiert, weil dort wird ja viel natürlich gepokert, und dann kommen alle reichen Amerikaner, keine Ahnung haben, aber einfach gerne spielen und so. Und er hat eigentlich denen immer die ganzen Kosten wieder gespielt, oder? Und hat am Schluss hat irgendein Drittel von dem Geld noch kassiert, oder? Und dann ist er älter geworden, oder? Und dann haben die mich rausgekommen und gesagt, Thomas, er ist nicht für dich, oder? Dann hat er gesagt, ich muss mir überlegen, who knows, oder? Er denkt, mal, eigentlich, warum nicht? Ich meine, kommst du mal in der Welt umeinander, oder? Kannst deinem Hobby frönen, oder? Und dann hast du sicher noch ein paar hübsche Girls irgendwo, wobei das, natürlich sind die erst von 50 Jahren aufwärts gewesen. Dann habe ich gesagt, ja, okay, das nächste Jahr. Nächstes Jahr, oder können wir es mal, kann ich mal proben, wie es komme ich mal. Und bevor das nächste Jahr gekommen ist, bin ich auf das Kuba gegangen und habe meine Frau kennengelernt. Ja. Und gut, lange Rede, kurzer Sinn. Sie hat mir von Korsika erzählt. Und sie hat gesagt, gut, und weißt, ich möchte natürlich Korsische Tradition und so, kann ich nicht jetzt schon nach Korsika bringen. Das muss ein bisschen ernster sein mit uns, weil ich kann der Familie vorstellen und so weiter. Also ist es mal irgendwie. Es ist mal ein bisschen ernster geworden. Und ja, sie hat Korsika erzählt und gesagt, was geht. In Korsika, du machst, was du willst. Oder? Weißt, das ist natürlich eine Macho-Gesellschaft. Also, ja, also darfst du dich also gerne als Matsch aufführen, vielleicht musst du es sogar damit überhaupt dort an der Kante ist, aber muss man einfach eins versprechen, oder? Du darfst nie Karten spielen dort. Oder? Die haben den Onkel gehabt, der Familie hat alles verloren, weißt du, die ganze Familie hat selber mitgezahlt, hat Haus verloren, hat alles verloren. Ja. Also ganz üble Sache, selbstverständlich, habe ich gesagt, ja, du kannst alles machen, aber da muss man einfach versprechen. Oder? Und zu dem Zeitpunkt habe ich ihr noch nicht geschrieben, ich war noch nicht so gewesen. Sie haben noch in Paris gewohnt, ich habe in Luzern gewohnt. Es war nicht so gewesen, dass ich ihr im Detail erläutert hätte, wie ich mein Geld, mein Leben verdiene, oder? Da hat eigentlich keine Kopfdecke, das ist eine schlechte Option, als jetzt habe ich, oder? Also als Katerspieler werde ich wahrscheinlich nicht die Beziehung mit alles können ernsthaft vertiefen, oder? Das ist undenkbar. Ja. Und dann habe ich das quasi also auf ihr gegenüber so also auf Betriebstemperatur. Ich habe sie gesagt, ja, einfach weißt, Boulevardie, also mit Freunden, 50 Grad, 30 Grad, Punkt, so, nicht passiert. Und dann denke ich, man findet sich was, was ich jetzt muss etwas finden, jetzt muss ich eine Alternative, also ich das ernst meinen mit dieser Frau, dann muss ich etwas machen. Da habe ich als erstes gesagt, gut, jetzt muss ich mal eine Zeit gewinnen, oder? Und nachdem wir von Kuba reden konnten, habe ich gesagt, jetzt müssen wir mal die Theorie, oder müssen wir jetzt mal eine Praxis umsetzen. Jetzt gehe ich mal in eine Fabrik als Laufbank arbeiten. Und habe also angehört in der Industriebäckerei Coop in Kriens. Habe dort eine Schicht gefahren, vom Abend um 9 Uhr bis am Morgen um 4 Uhr, in der Grössenordnung, oder? Und habe im Skibäckerei gegeben, alles vollautomatisiert. Und dann gab eine grosse Lagerhalle mit irgendwie Hunderten oder Tausenden von leeren Plastikbehältern, wo nachher quasi das Brot am Laufband rausgekommen ist. Und dann hat man das Brot verteilt für die einzelnen Filialen. Oder? Und ich war dann also bei den Brotverteilern, Mausmeier eigen, oder? Also in dieser Halle innen, oder? Und das ist logischerweise. Ist das Laufen ist immer schneller gelaufen. Am Anfang sind irgendwie Kilo gekommen, nachher kommt Pfünderli gekommen, ja. Sind immer mehr gekommen, oder? Und am Wochenende doppelt die. Also, ich musste grausam Gas geben. Aber irgendwie habe ich das, also, habe das, Genoss ist vielleicht ein grosses Wort, aber immerhin einmal, habe mich in dieser Welt, oder in dieser Nachtwelt, mit nur Hilfsarbeiter, nur Immigranten, oder? Ich fand es spannend, dass ich es ausgehalten habe. Ja. Und dann ist in dieser Zeit, oh Wunder, oder ist das Inserat erschienen, Ringe oder eröffnete Journalistenschule. Voilà, 1973. Da habe ich gesagt, das ist meine Lösung, ich kann gut schreiben, ich kann gerne schreiben. Oder, that's it. Oder, da habe ich mal geschaut, ich ausschreibe mit Ingen an, denke, da muss ich mir Willen, oder? Schlechte Karte, oder? Ich hatte keine Matura, keine Berufsausbildung, abgeschlossen, damals noch nicht. Oder war zu jung. Aber ich sagte, gut, who cares? Ich habe am Anfang müssen irgendwie einen Kommentar schreiben und Journalist werden. Dann eine Reportage eingeben. Und dann etwa 400 haben mitgemacht damals und für 15 Plätze. Und ich bin jedenfalls in die zweite Runde gekommen, da waren es noch 60 gewesen. Und dann war eine Tagesprüfung in Zofingen, also da musste also er mal zuerst die Culture Générale abgefragt worden, dann Interviews mit dir als Person, deine Persönlichkeit, dann musste er einen Kommentar schreiben und dann musste er noch in Zofingen ausströmen und eine Reportage abliefern. Und dann habe ich alles gemacht, bin der Erste, der fertig war mit dieser Prüfung. Ich habe von einem Freund ein grosses Amerikanerschiff ausgeliehen, mit dem ich dort hingefahren bin. Oder wie gesagt, ich habe keine Chance, B habe folglich nichts zu verlieren, folglich können wir total relaxed machen. Oh Wunder, oh Wunder, oder? 3 Wochen später ruft mir ein Schulleiter an und sagt, du Thomas, komm mal auf Zürich, oder? Was mit dir reden. Ein Schulleiter sagt, du bist nicht unter den 15, oder? Aber du hast uns einen ganz interessanten Eindruck gemacht in unserem Gespräch, oder? Und B, du hast ein Hobby angegeben, oder? Und das ist einfach vollkommen also außergewöhnlich, oder? Für einen 20-Jährigen, oder? In dieser damaligen Zeit, oder? Ich habe gesagt, mein Hobby ist, den Wirtschaftsfelder NZZ zu lesen. Okay. Gut, die Daten waren, das ist NZZ, ich habe gar nicht gewusst, was das ist, also ich gewusst, dass es eine Zeitung ist, ich wusste, dass das unser Todfeind ist, oder? Wo man irgendwie Farbbeutel an die Fassade schmeißt, oder? Aber selbstverständlich nie im Leben einen NZZ gelesen hat. Und der hat das aber geglaubt, oder? Und er hat gesagt, du, das ist ja irre, oder? Und jetzt, und wie das so ist, haben wir jetzt extra für dich noch ein zusätzliches Lehrstelle geschaffen, oder? Und zwar in dieser zentralen Wirtschaftsredaktion, wo alle Ringimedien bedient hat, oder? Wo der Zkracke, der Uli Sick, der Holliger war der Chef und Michael Ringe habe ich dort kennengelernt, vor 50 Jahren, oder war er ein Stift wie ich, oder? Und ich laufe zu dem Büro aus, gehe am ersten Kurs kein NZZ kaufen, oder? Und man hat kein Wort verstanden, ein Wirtschaftsteil logischerweise. Kein Wort verstanden. Man denkt, Kopf decken, was mache ich jetzt? Also, oder? Aber anfangen, Wirtschaftsteil von Regionalzeit zu lesen, hat man noch verständlich geschrieben gewesen, oder? Und habe gesagt, ich möchte Kung Fu kennen. Ich meine, das kann ich alles lernen irgendwie, oder? Und bin also total relaxed also eingetroffen am ersten Arbeitstag. Und am ersten Arbeitstag haben die Standrektoren gesagt, gut, mit denen können wir uns ein Scherzchen erlauben, oder? Michael Inge vielleicht lieber mehr, das ist der Sohn vom Besitzer, oder? Ein bisschen heikel, aber mit dem anderen, da den Brief, oder? Können wir uns ein kleines Scherzchen erlauben. Gut, dann haben sie eine Redaktionskonferenz gegeben. Und an dem Tag hat es irgendwie, ich weiss es nicht mehr, Hypothekarzt in Senkung oder Erhöhung gegeben, keine Ahnung. Dann haben wir gesagt, jetzt gerade, der schreibt da den Artikel, der andere macht einen Kommentar dazu. Und du, Thomas, du darfst jetzt schnell einen Nationalbankpräsident anrufen und möchtest noch zwei, drei Quotes haben von dem, oder? Dann hat er gesagt, super, oder? Gut, danach habe ich als Lehrling schon als Nationalbank gehabt und gesagt, ich würde gerne mit einem Nationalbankpräsident reden. Und ich sagte, wie bitte? Oder schon? Dann hat im Jahr vielleicht zweimal Journalist irgendwie von Wall Street Journal und Financial Times empfangen. Ich habe noch nie mit einem Leben mit einem Journalist in der Schweiz gesprochen. Und die anderen haben sich natürlich zu Tod gelacht. Sie haben zu Tod gelacht, oder? Ja. Allerdings tut mir jemand am Nachmittag um 3:30 Uhr, weil nach 3:30 Uhr habe ich den Leute am Telefon gehabt.
Okay. Das war dann zumal Direktor.
Der ist Präsident der Nationalbank. Ja. Oder weil damals hat es natürlich noch keine so PR-Stellen gegeben und Kommunikation und so. Das war so das Beste, aber natürlich hätte ich den nicht können erreichen, der Nationalbank, habe ich gewusst, oder? Oder hat gerne ein bisschen gegügelt, oder? Und ist gerne ein bisschen Golf spielen, oder? Und ich habe gefunden, wie ein Golfclub verstehst und habe einfach einen Golfclub angerufen und der stand eigentlich dort, oder? Kommt das Telefon, oder? Und ich sage, grüß Gott, Herr Präsident. Und da hast du natürlich also absolute Ruhe in dem Büro innen, oder? Und dann habe ich erklärt, wer ich bin. Und dann habe ich gesagt, ich habe hier den Auftrag von Ihnen, ein Zitat überzukommen, was das ganz genau bedeutet, die Hypothekarzins. Aber ich muss Ihnen eins sagen, ich weiß nicht einmal, was ein Hypothekarzins ist, oder? Aber wenn Sie mir das können erklären, dann erklären Sie das einer Million Menschen, oder? Oder den Blick lesen, oder? Das hat ihm logisch, oder? Jemand hat mir eine halbe Stunde alles erklärt, oder? Eine halbe Stunde Zeit. Okay, Kavala, also, erklären jetzt das alles von A bis Z, oder? Wenn man das von A bis Z erklärt, oder? Total geil gewesen, oder? Und dann Leute, die haben auch eine Freude bekommen, vorher habe ich also ein gutes Fernsehen bekommen zu dem, oder? Und die anderen schon, nachdem ich das Telefon aufgehängt habe, schon eine, oder ist eigentlich meine Karriere als Journalist schon besiegelt gewesen. Das ist ein Siebensieg, oder? Das ist ein Wahnsinnstalent, oder? Und ja, so habe ich eigentlich meinen Status am ersten Arbeitstag als Volontär eigentlich bereits quasi können etablieren, quasi, dass das ein offenbares Talent ist, das muss hegen und verlegen. So ein Journalist wurde. Also auch da der totale Zufall.
Das ist eigentlich eine unglaubliche Geschichte.
Ja, das ist eine unglaubliche Geschichte. Und die Geschichte ist wirklich begleitet von vielen Zufällen. No, wie ich meine Frau kennengelernt habe, warum ich schon und wie ich Journalist geworden bin. Also es gibt viele so Zufälle, oder? Und irgendwo muss man einfach die halt, muss man sie annehmen und akzeptieren. Und es ist wunderbar, oder, dass das wirklich so viel dank Zufall passiert. Man muss sie nur auch sehen
wahrscheinlich. Wahrscheinlich auch erkennen, ja.
Erkennen und dann auch quasi halt nicht scheuchen. Oder? Ich meine, das war natürlich auch, ja, dann, das lernst du im Schachspiel, lernst du das sowieso, weißt, Sieg und Niederlage. Und du musst auch mit Niederlagen umgehen, du musst können akzeptieren, oder? Und man muss sagen, die machen mich eigentlich nur noch stärker, wenn du mit dieser Einstellung unterwegs bist. Dann bist du, glaube ich, nicht der guten Einstellung unterwegs für dein Leben.
Ich glaube, das ist ein sehr schöner Schluss. Ich würde ganz zum Schluss gerne noch von dir wissen, du hast jetzt viel von deinem 20-jährigen Ich ungefähr geredet und erzählt. Wenn du rückblickend dem etwas auf den Weg würdest mitgeben, was wäre das?
Weiter so, oder? Weil, ich kann nichts bereuen. Oder? Ich kann, das ist, Das ist eine absolute Logik in der Illogik, wie sich alles entwickelt hat. Und heute kann ich ja nur sagen, mit allen Fehlern, mit allen Schwächen, mit allem Schluss habe ich ein unglaublich spannendes Leben. Immer noch heute noch und weiterhin erfüllt. Oder? Ich bin happy mit mir, mit meiner Umwelt, mit der Familie, Freunden im Reinen. Also es wäre vermessen, heute zu sagen, ich hätte jetzt dort und dort etwas anderes gemacht. Also, vielleicht hätte ich versucht, quasi im Sport ein bisschen weiterzukommen. Das wäre ja ein bisschen blamabel, wenn es nur bis in die dritte Liga bist im Fußball. Aber ansonsten, nein, möchte ich gar nicht vermissen.
Danke für das schöne Gespräch, Thomas.
Danke dir für die Geduld.
Das war es mit der 69. Folge vom Podcast Tête-à-Tête und Thomas Trüb. Schön, dass ihr dabei gewesen. Falls ihr mehr zum Thomas Trüb wissen wollt, findet ihr alle Infos zu ihm, seiner Person oder der Dari Foundation über die Links in den Shownotes. Es würde mich sehr freuen, wenn ihr dem Podcast Tête-à-Tête auf Spotify und auf Apple Podcast eine 5-Sterne-Wertung geben würdet oder den Podcast euren Freunden, Verwandten, der Familie, wem auch immer, empfehlen. An dieser Stelle will ich nicht mehr länger. Ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Was heisst Podcast Tête-à-Tête? Macht's gut. Ciao zusammen.